Guten Morgen, Jenny hier. Und heute wird's mal ganz kurz zur Einleitung, denn ihr hört ja im Anschluss Paul und mich zu den Corona-Demos reden. Und das geht fast 2 Stunden. Und obwohl ich wirklich langsam eine nicht enden wollende Liste an Themen habe, wo ich gerne meinen Monolog zu halten würde, unter anderem die Wahlrechtsreform, die jetzt schon eine Weile zurückliegt, und die Hartz-IV-Sätze, die angehoben wurden, in Anführungsstrichen angehoben. Ich habe jetzt Urlaub und ich habe sowohl 2 Gespräche zu 2 super interessanten Büchern als auch diesen wachsenden Berg an Monologmaterial, den ich in den nächsten 2 Wochen einfach mal durchgehen werde. Und dann werde ich hoffentlich auch für euch dazu kommen, dazu mal was zu sagen, weil auch wenn die Wahlrechtsreform jetzt schon ein paar Tage zurückliegt und auch wenn das mit der Hartz-IV-Satzerhöhung jetzt ein paar Tage zurückliegt, würde ich das hier im Podcast gerne noch verarbeiten. So, und an der Stelle, es ist September und ihr wisst, was das heißt. Der alte Monat ist vorbei, der neue fängt an. Es wird Zeit für ein Dank an das Superpack. Jo, ich habe festgestellt, das Superpack ist diesen Monat besonders lang, also wird es auch ein bisschen länger heute. Erstmal herzlichen Dank an Adam, Marcel, Kolja, 6,66 €. Kolja ist, glaube ich, seit dem Anfang dieses Podcasts mit dabei, mit dieser teuflischen Zahl. Herzlichen Dank dafür. Habe ich nicht vergessen. Und ja, diese Zahl wird mich wohl verfolgen für den Rest der Podcast-Tätigkeit. Aber danke für die Unterstützung. Danke an Andreas, Samuel, Stefan, 5 €, Dankeschön. Marcel, Tobias, Andreas, noch ein Andreas, Johann. Dann Dankeschön an Mark für 25 € und Grüße nach Dublin. Ich hoffe, die kleine Zeitverschiebung ist trotzdem okay. Du müsstest ja dann theoretisch den Podcast etwas später bekommen als der durchschnittliche Hörer in Deutschland. Ich wünsche dir jedenfalls viel Spaß beim Hören und ja, hoffe, es lenkt ab von dem anstrengenden Job. Danke an Christoph für 2,22 €. Ich bin ein großer Fan von Schnapszahlen, wie ihr hört. Danke an Robert. Jonas 10 € und er schreibt Danke für den Einmischen-Podcast. Ich sage Danke für die Unterstützung. Harald schickt 11 € und 11 Cent. Herzlichen Dank, Harald. Jens, 5 €. Stefanie schickt mir 5,55 €, noch eine Schnapszahl. Und die sind für Back from the Sommerpause. Also schon eine ältere Folge. Aber Dankeschön, Stefanie. Dann 20 € von Christian und Edith. Die beiden sind wiederholt Spenderinnen und Spender bzw. Mitglieder des Superpacks und sind damit offiziell auch Dauerspender und 20 € pro Monat. Herzlichen, herzlichen Dank, Christian und Edith. Dann Dankeschön an Paul Michael, Dominik 5 €, Dankeschön. Danke an Anonym, Maria 5 €, Grüße zurück. Dann Dankeschön an Robert, Paul und Simon für 15,15 €. Dann Dankeschön an Ingmar, auch ein Spender der ersten Stunde, ein Mitglied des Superpicks der ersten Stunde. Herzlichen, herzlichen Dank für die Unterstützung. Seit fast Anfang an. Danke an Robert für 10 € und er schreibt dazu Familienunterstützung von Lydia, Linda und Robert. Also, ich hoffe, der Familienpodcast Einmischen wird dann auch entsprechend gut gehört und sorgt nicht allzu viel für Familienstreit bei der Unterhaltung über politische Themen. Ich weiß ja, das kann manchmal ein bisschen schwierig werden in der Familie. Danke an Carsten, ebenfalls ein Dauerspender der ersten Stunde. Dann Stephanie. Danke an Thomas, der schreibt: Keine Angst vor Rants. Hier niemals, Thomas. Hier wird es niemals Angst vor Rants geben. Auch wenn ich mich dann natürlich immer mal mit der Kritik daran auseinandersetzen muss. Aber das ist ja auch okay. Ich finde, daran wächst man auch. Also das Ranten und dann das Einholen durch die Hörerinnen und Hörer und ihre Kommentare und ihr Feedback. Dann ein anderer Thomas, ebenfalls Dauerspender seit kurzem, 7,50 Euro. Dankeschön. Danke an Stefan für 10 Euro über PayPal. Und dann meine Unterstützerinnen und Unterstützer bei Steady. Nochmal ein kleiner Hinweis, weil das ja, wie gesagt, für Verwirrung gesorgt hatte. Steady ist eine Möglichkeit für Hörerinnen und Hörer, den Podcast zu unterstützen, die weder überweisen wollen noch PayPal nutzen wollen, sondern mir einfach über Steady halt die Unterstützung zukommen lassen wollen. Das ist auch in Ordnung. Das hier ist ein kostenloser Podcast. Also alles, was an Spenden hier reinfließt, ist freiwillig. Ich werde niemals eine Paywall irgendwie hochziehen oder so, sondern ich habe Steady halt eingeführt, weil eine weitere Möglichkeit für die, die wirklich nichts anderes finden, um mich zu unterstützen, darauf auszuweichen. Aber auf alle Fälle danke an Klaus und Grüße nach Taiwan. Danke an Dennis, Patricia, Joachim, Silvana, Sebastian, Jennifer, Jürgen, Philipp, Max und last but not least, danke an Florian. Und damit ist die Superpack-Liste für diesen Monat zu Ende. Und puh, es ist 2020, ich muss mich nochmal kurz fangen, weil 2018 im Februar habe ich angefangen zu podcasten und war ganz happy über den ersten Spender. Der hat mir damals 10 Euro, glaube ich, überwiesen. Und mittlerweile ist das Superpack doch schon ziemlich lang. Und ich sage euch das Gleiche wie jedem anderen. Jeder Euro, über den bin ich dankbar, der fließt in diesen Podcast rein. Das Neueste, was ich mir tatsächlich zugelegt habe, ist ein vernünftiger Stuhl, weil meine Sitzgelegenheit sich mittlerweile wirklich in Einzelteile aufgelöst hat. Und deswegen habe ich mir einfach mal am Donnerstag einen vernünftigen Bürostuhl bestellt, damit das mit dem Podcasten auch in einigermaßen ergonomischer Lage möglich ist und dass ich noch Rückenschmerzen bekomme. Zu den Halsschmerzen, die sich bei mir gerade entwickeln. Also herzlichen Dank für die Unterstützung und die fließt in das Machen und das gemütliche Machen vor allem dieses Podcasts mit ein. Ich danke euch recht herzlich und ich hoffe, dass euch weiterhin die Arbeit hier gefällt und dass sie euch gut begleitet bei was auch immer ihr tut. Ob ihr das Haus renoviert oder putzt oder auf Arbeit fährt oder während des Arbeitens hört. Hauptsache, es gefällt euch und gebt mir Feedback, wenn ihr wollt. Aber dazu gleich noch mehr. Erstmal, hiermit ist der Superpack für diesen Monat geschlossen. Und wenn ihr Teil des Superpacks werden wollt, könnt ihr das gerne tun. Über PayPal, über Überweisung, Wunschliste gibt's auch oder über Steady-Mitgliedschaft. Herzlichen Dank! An der Stelle dann jetzt die Kommentare. Heute nur ein Kommentar, der ist von Andi zur letzten Folge mit Nadine Schön. Also, eigentlich geht es nicht um die Folge mit Nadine an sich, sondern um diesen Vormonolog, den ich hatte und die Verwirrung um die Anti-Corona-Demos. Andi schreibt, Hi Jenny, nur ein kurzer Hinweis zu der Verwirrung um die Regenbogenflagge, der mir jedenfalls ein wenig geholfen hat, das bisschen besser differenzieren zu können. Auf den Anti-Corona-Demos sind es wohl die PACE-Flaggen, die da zu sehen sind und die ihren konkreten Ursprung in der italienischen Friedensbewegung der 60er Jahre haben. Nur mein Gedächtnisprotokoll, schau lieber noch einmal in die Links unten. Die teilen mit der sehr ähnlichen Fahne der LGBTQI-Aktivistinnen aber eben auch nur die prinzipiellen Regenbogensymboliken als allgemeines Zeichen für Emanzipation, Freiheit, Frieden, Toleranz etc. Aber naja, wie die Friedensbewegung oder zumindest ein gewisser Teil von ihnen, die sich als solche verstehen, diese hehren Ideale deuten und auslegen, ist ja bekanntermaßen eher fragwürdig. Liebe Grüße, Andi. Ich packe mal die jeweiligen Links, die Andi mir geschickt hat, mit in die Shownotes. Herzlichen Dank dafür. Das hilft auf alle Fälle weiter, sowohl in dem anschließenden Gespräch mit Paul und mir zu diesen Anti-Corona-Demos, wo Paul auch war, als auch im Fernsehpodcast am Montag jetzt, also heute, wenn ihr das hört, wird diese Demo nochmal Thema sein und auch diese Pseudo-Friedensbewegung nehme ich ganz stark an, weil ist schwer zu beschreiben. Es hat historische Ursprünge. Es ist wie mit den Reichsbürgern. Das hat irgendwo seinen Ursprung und hat sich zu etwas entwickelt, von dem man sagen könnte, also Friedensbewegung, da setzen sie sich drauf. Aber was das für Leute sind, mit denen möchte man eigentlich nicht in einer Friedensbewegung-Demo sein. Deswegen herzlichen Dank auf alle Fälle, Andi, für die Links. Ich werde mir das die Tage auch nochmal in Ruhe angucken. Und danke für die Richtigstellung, denn ich glaube auch nicht, dass das eine Regenbogenfahne in dem Sinne von den LGBTQI-Bewegungen war. Diese Richtigstellung und Differenzierung hilft auf alle Fälle weiter. Und was ich jetzt zum Beispiel in einem kurzen Video von auch so einer Anti-Corona-Demo gesehen habe am Wochenende, die in Wien stattfand, da hat man genau diese Regenbogenfahne für die Bewegung von LGBTQ tatsächlich zerrissen und gesagt auf offener Bühne, dass diese Menschen nicht Teil der Gesellschaft seien. Also ich zitiere jetzt. Insofern kann man sich dann gut vorstellen, dass Anhänger von QAnon und Co. und auch die Leute, die auf den Stufen des Reichstages dann waren, nicht unbedingt Freunde von der Regenbogenfahne sind. Aber die Farben an sich möchten sie anscheinend schon gerne für sich missbrauchen. Auf alle Fälle herzlichen Dank, Andi. Und an der Stelle, ihr könnt mir auch gerne Audiokommentare hinterlassen. Schickt mir einfach eine Mail, politik-betreuung@gmx.de, findet ihr auch in den Shownotes. Oder schreibt mich direkt an per DM und ich gebe euch eine Möglichkeit, mir per WhatsApp was zu schicken. Ich freue mich immer über jegliche Arten von Kommentaren zu den Folgen. Also fast. Also ihr wisst, was ich meine. Ich freue mich über Feedback und Kommentare, solange sie halt nicht beleidigend werden. Davon hatte ich leider auch schon hin und wieder mal einen, aber nicht so oft. Deswegen jeder Kommentar, der hier inhaltlich weiterhilft und der auch kritisch ist, ist gern gesehen. Also herzlichen Dank, Andi, und liebe Hörerinnen und Hörer, macht's Andi nach. Am liebsten in Audioform. Das erleichtert mir einiges an Arbeit. Bevor es an dieser Stelle dann mit Paul und mir zu den Anti-Corona-Demos geht, Grüße an Lenny. Schreib mir mal eine DM, Lenny, und dann schicke ich dir das Buch von Nadine Schön zu Neustart, weil ich hatte ja gesagt, wer möchte, kann mich anschreiben und dann bekommt einer von euch das Buch, das ich überhabe, sozusagen. Und ja, die Wahl fiel auf dich, Lenny. Du hast gewonnen. Und dann kannst du dir das Buch ja mal angucken und mir sagen, was du davon hältst. Auf alle Fälle schick mir eine DM, damit ich das Buch zu dir schicken kann. Das würde ich dann ganz in Ruhe nächste Woche machen. Herzlichen Glückwunsch! Hier im Anschluss hört ihr jetzt Paul, die Anti-Corona-Demo und ich. Fast 2 Stunden lang. Enjoy. Danach hören wir uns wieder zum Abschluss. Abend, Paul.
Guten Abend.
Na, wie geht's dir?
Ehrlicherweise, ich bin immer ein bisschen fertig. Also ich war ja jetzt am Wochenende bei diesen Demos und die wirken noch eine Weile nach. Ich habe jetzt auch die letzten Tage nochmal gemerkt, dass das arbeitet und hab nochmal Texte geschrieben und hab ja auch jetzt beim Volksverpetz sowas untergebracht und das ist alles irgendwie so dadurch so ein bisschen losgetreten worden, dass ich so nach dem Samstag so mit dem Gefühl nach Hause kam, ich muss jetzt was machen, also und damit meine ich jetzt eigentlich nicht nur mich, sondern eigentlich alle und dann waren meine Beiträge halt dazu, erstmal einfach ein paar Facts aufzuschreiben und ich glaube auch, dass es weiter notwendig ist, dass wir über diese Demos reden und deswegen hast du mich auch angefragt.
Ja, du wolltest ja ranten.
Ja, na, der Rant-Faktor ist jetzt schon so ein bisschen verflogen wieder.
Ja, schade. Aber es war nicht früher Zeit.
Ja, ne, es ist, nee, es ist, ich will eigentlich, ich habe auch keinen Bock mehr eigentlich auf Ranten. Also diese Demos, klar, bieten natürlich hohes Potenzial dafür, aber das geht tiefer, als dass man das jetzt mit so einem Wutausbruch dann getan werden kann. Und ich glaube auch, dass das nicht wirklich weiterhilft, um diese Bewegung zu verstehen. Und ich glaube, das müssen wir echt dringend tun.
Guti. Ich habe ja in den letzten Tagen mir dann mal angeguckt, was so beim RBB los war und bei der Tagesschau. Aber um ehrlich zu sein, habe ich die meisten Clips tatsächlich aus meinem Haus- und Hofsender vom RBB, Brandenburg aktuell. Kommt halt daher, dass ich finde, die machen einen besseren Job als die Tagesschau. Und da hören wir mal rein, wie das denn am Mittwoch losging, weil es war ein bisschen hin und her mit der Demo, darf sie stattfinden, darf sie nicht. Und da hören wir uns das jetzt mal zusammen an.
Hoch die Hände, Wochenende. Hände voll zu tun hat die große Stadt in unserer Mitte. Berlin steht wohl ein turbulentes Demo-Wochenende bevor. Am Mittwoch wurde die für morgen geplante Großdemo gegen die Corona-Politik der Bundesregierung verboten. Heute kippte das Berliner Verwaltungsgericht dieses Verbot. Und dagegen wiederum hat die Berliner Polizei Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht eingelegt. Noch steht eine Entscheidung aus. Aber egal, wie es ausgeht, die Unterstützer der Corona-Proteste, die wollen auf jeden Fall auf die Straße. Sind es heute Abend schon. Charlotte Gerling.
Es ist zumindest ein vorläufiger Erfolg für die Veranstalter der großen Demo morgen gegen die Corona-Politik. Sie darf nun womöglich doch stattfinden. Hier die Demo Anfang August, bei der sich viele nicht an die Auflagen hielten. Für morgen hat die Initiative Querdenken 22.000 Teilnehmer auf der Straße des 17. Juni angemeldet. Die Veranstalter sprechen von einem Sieg für die Demokratie und verweisen auf ihr Hygienekonzept.
Wir haben eine große Anzahl von Ordnern, wir haben eine große Anzahl von Deeskalationsteams, wir haben auch eine große Anzahl von Anwälten, die direkt vor Ort sind, die auch erkennbar vor Ort sind und die immer wieder darauf achten sollen, dass die Menschen ihre Meinung kundtun können, aber natürlich die Sicherheitsabstände, die halt durch die Corona-Verordnungen vorgegeben sind, auch einhalten.
Das Verwaltungsgericht hatte das Verbot des Senats am Mittag gekippt.
Der Veranstalter hat hier ein Hygienekonzept vorgelegt. Dieses Hygienekonzept sieht vor, dass die Teilnehmer den Mindestabstand einhalten sollen. Die Kammer hatte keine Anhaltspunkte dafür, dass der Veranstalter nicht ernsthaft daran interessiert ist, dass diese Vorgabe eingehalten wird. Und deswegen lagen die Voraussetzungen für ein Verbot nicht vor.
Der Beschluss ist aber noch nicht rechtskräftig. Die Polizei Berlin hat nun Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht eingelegt. In jedem Fall bereitet sich die Polizei morgen auf sehr viel Protest vor. 3.000 Polizisten werden im Einsatz sein. Auch aus Brandenburg kommt Unterstützung.
Wir sind in der Lage, eben bei möglichen Ankettungen und anderer Dinge entsprechend zu reagieren, bis dann auch zum Einsatz eventuell sogenannten schweren Geräts bei uns. Auch der Einsatz sozusagen der Wasserwerfer ist eine denkbare Option.
Die Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts fällt voraussichtlich noch im Laufe des Abends.
Ja, also nochmal, um das zusammenzufassen, das lief ja so ab, die Demo wurde angemeldet und dann hat die Berliner Polizei gesagt, nee, wir erwarten da nicht die Einhaltung des Hygienekonzepts und überhaupt ist das total unsicher. Der Innensenator hatte sogar gesagt bei einer Pressemitteilung, als es darum ging, dass die Demo verboten wird, ich zitiere mal, ich bin nicht bereit, ein zweites Mal hinzunehmen, dass Berlin als Bühne für Corona-Leugner, Reichsbürger und Rechtsextremisten missbraucht wird. Das war noch vor der Entscheidung des Verwaltungsgerichts. Und als das Verwaltungsgericht dann gesagt hat, also die Demo darf stattfinden unter den und den Auflagen, ist natürlich die Berliner Polizei noch zum Oberverwaltungsgericht gegangen, aber die haben das Urteil der vorherigen Instanz dann nur noch bestätigt. Was ich auch gut fand in dem Bericht, dass nochmal darauf verwiesen wurde, dass auch Brandenburger Polizei vor Ort war. Das ist nachher wieder wichtig, wenn es um die Szenen vor dem Bundestag geht, weil da waren tatsächlich Cottbusser Polizisten dabei.
Ja, ich habe gerade noch eine Notiz gemacht bei der Anmoderation des Moderators da. Der hat von der Stadt in unserer Mitte gesprochen. Das fand ich irgendwie sehr schön. Vielleicht aber auch ein Grund, warum du die Tages- oder die Nachrichten des RBBs ein bisschen besser findest, weil die mit so einem geführten Abstand zumindest sich Berlin angucken, vielleicht dann nochmal eine andere Sicht drauf haben. Das kann schon gut sein. Ihr habt es ja jetzt gestern im Alias-Podcast schon bezweifelt. Ich habe ihn gestern gehört, ja auch schon gut rausgearbeitet, dass diese Absage, ich würde sagen, mindestens politisch und kommunikativ extrem unglücklich lief. Denn der Eindruck hat sich ja durch diese Pressemitteilung aufgedrängt, die Entscheidung wäre juristisch gefallen aufgrund dieses politischen Betreibens. Das war ja noch nicht der Fall und das Verwaltungsgericht hat es deswegen kassiert, weil es stampig und nicht schlüssig ausgearbeitet war. Und ja, offensichtlich zumindest die Veranstalter, die dann da am Verhandlungstisch sitzen, dann halt sich wahrscheinlich sehr jovial geben und dann eben sagen, ja, wir sind doch bereit da und dafür, natürlich tragen wir Masken. Und das
Nee.
finde ich eigentlich das Eigenartige,
Nee, nee,
denn
nee, nee,
das.
nee. Tatsächlich hat der Veranstalter gesagt, er ist nicht von Masken überzeugt und es war auch nicht Zwang. Also es ist nicht bisher vorgegeben gewesen, bei einer bestimmten Anzahl von Menschen bei einer Demo Masken zu tragen. Das wurde jetzt geändert. Das Infektionsschutzgesetz des Landes Berlin schreibt jetzt vor, dass ab einer Anzahl von 100 Menschen auch im Außenbereich Masken zu tragen sind. Das war vorher nicht Teil der Verwaltungsvorschrift, also dieser Verordnung. Und deswegen konnten die Veranstalter dieser Anti-Corona-Demos oder Hygienedemos oder wie auch immer sie sich schimpfen, sagen, ja, also wir müssen gar keine Masken tragen, solange wir uns an die Abstände halten. Und deswegen sollte das nochmal klargestellt sein. Es ist nicht zwangsweise notwendig, Masken zu tragen, wenn man den Abstand einhält, aber wie wir dann festgestellt haben, der Abstand wurde eh nicht eingehalten.
Ja, das ist ja das Perfide an diesen Demos. Die treffen sich ja dort, um gemeinsam das zu brechen, um das eben nicht ernst zu nehmen. Und auch diese Abstände, die dann immer wieder auch mal durchgegeben worden sind. Also bitte geht mal von der Bühne weg. Da drüben noch Leute. Also da waren teilweise auch sehr energische Anschreier dann auf den Bühnen, die da richtig Rabatz gemacht haben, nach dem Motto, macht es jetzt endlich mal, ansonsten wird diese Veranstaltung gecancelt. Und von daher hätte ich das schon auch juristisch für möglich gehalten, dass man aufgrund dieser Erfahrung, die man am 1.8. da ja schon gemacht hat, dann auch darauf schließt, wir gehen davon aus, dass die Hygienemaßnahmen eben nicht eingehalten werden. Und zu den Masken ist noch zu sagen, und das war tatsächlich auch der einzige Moment, wo ich echt kurz mal doch Schiss hatte auf diesen Demos, obwohl ich eigentlich da relativ gut durchgekommen bin den ganzen Tag über, als nämlich dann tatsächlich die Veranstalter angekündigt haben, es gilt jetzt hier ein Vermummungsverbot, das heißt, wer hier eine Maske trägt, der vermummt sich. Und bitte sprecht doch jeden darauf an, dass das hier nicht erlaubt ist. Und dann ging es richtig, richtig ab. Also danach hatte ich keine Minute Ruhe mehr. Da kam von nicht aller Seite, so, ey, nimm den Lappen runter, sollen das? Oder Leute, die direkt auf mich zugegangen sind, meinten, ey, das geht aber nicht. Und ich habe denen dann erklärt, nee, ich bin hier Pressevertreter, ich bin da letztendlich dazu angehalten, eine Maske zu tragen, das werde ich auch weiterhin tun. Und das wird dir dann wirklich auch von den Leuten um die Ohren gehauen, nach dem Motto, das ist dann könnte aber die Veranstaltung ja abgesagt werden. Ne? Also dann so ein richtiger, na, das, was diese Bewegung ja auch generell vorwirft, ne? Jetzt kommt hier so eine große Anprangerkampagne, wer öffentlich keine Maske trägt. Und dann genau hat sich einmal so ins Gegenteil gedreht. Also da kann man auch mal gut sehen, wo da die Toleranz dieser Menschen beginnt und wo sie dann auch wieder aufhört.
Also hast du irgendwie Aggressivität dir gegenüber erlebt, weil du Pressevertreter
In
warst oder
einer
nur
Tour.
weil du eine Maske getragen hast?
In einer Tour. Und ich könnte das jetzt nicht voneinander trennen. Also ich glaube, dieses Maske tragen ist dann schon nochmal ein Zeichen von, oh, guck mal, der unterwirft sich der Merkel-Diktatur und das ist dann sowieso dann erstmal schwierig und so weiter, dann irgendwie einen Presseausweis zu sehen, den ich ja dann mal öffentlich tragen muss. Oder irgendwie eine Kamera. Ich gebe mich ja halt dann schon zu erkennen als Pressevertreter, spätestens wenn ich irgendwie Fotos mache. Aber. Also Aggressivität, dass ich jetzt wirklich dachte, jetzt hier geht's mir jetzt an Kragen und das wird körperlich gefährlich für mich, hatte ich nicht. Aber auf jeden Fall, dass ich wusste, das könnten jetzt so Situationen sein, wo sich sowas dann entwickelt. Also wenn halt dann auf einmal sich so zwei, drei Leute um dich rumstellen und irgendwie sagen, es geht aber nicht, was du hier machst oder dich halt irgendwie anbrüllen. Da würde ich tatsächlich aber auch doch so weit noch eine Lanze für diese Bewegung brechen, dass ich da schon den Eindruck habe, da ist ein überwiegender Teil, hat eigentlich keinen Bock da auf Stress und jetzt auf Leute anbrüllen und anscheißen. Aber es wird auch dann nicht wirklich eingegriffen. Ne? Also da geht auch dann keiner hin und sagt so, ey, das geht so nicht, du fährst jetzt hier mal runter und lässt den Mann hier seine Arbeit machen. Also das passiert allerhöchstens, glaube ich, dann so ein bisschen passiv, dass dann Leute da stehen und es in Gedanken jetzt irgendwie nicht cool finden und hoffentlich würde es jetzt eskalieren, dann vielleicht dann zumindest nicht zu denen gehören, die dann auf dir rumtragen. Aber was schon beängstigend war, dass eigentlich keine Polizei wirklich sichtbar jetzt vor Ort war, gerade bei diesen großen Veranstaltungen dann, also vor der Bühne an der Siegessäule, Da sind die dann so ein kleinen Vierergrüppchen mal so rumgelaufen und haben gesagt, so, ey, gehen Sie mal ein bisschen, halten Sie mal ein bisschen mehr Abstand. Aber jetzt nicht in so einer Zahl, dass ich da jetzt irgendwie von ausgehen könnte, ich wäre hier sicher. Und ich habe dann auch immer wieder, das ist sowieso eine Erfahrung, die ich jetzt auf diesen Demos mache, Polizei ist für dich als Presse einfach dann dein Retter im entscheidenden Fall. Also ich halte mich dann auch gerne in der Nähe von Polizisten auf, weil ich einfach weiß, wenn jetzt hier was passieren sollte, dann sind die direkt am Start und können vielleicht auch eine direkte Anzeige aufnehmen. Und die meiste, also weite Teile der Polizei, die ich bis jetzt kennengelernt habe, zumindest so in Berlin, verhalten sich auch dir als Pressevertreter gegenüber auch zumindest so, dass man das Gefühl hat, wir sind jetzt hier auf derselben Seite und wir sind hier nicht gegeneinander, sondern wir ziehen das jetzt hier irgendwie gemeinsam durch.
Du warst ja schon Freitagabend da, am Brandenburger Tor. Also wir waren beide in Berlin zu einer anderen Veranstaltung und dann hast du spontan gesagt, ich springe aufs Rad und fahre zum Brandenburger Tor. Was hast du denn da erlebt?
Ja, na, letztendlich so eine Art Vorbereitung, so ein Vorglühen auf das, was am nächsten Tag dann kommen sollte. Noch vergleichsweise wenig rechtsradikale Symbole da am Start, also die richtig harte national konservativ bis rassistische, was auch immer, Fraktionen, die waren auch noch nicht so da. Aber was einem schon als allererstes auf diesen Demos auffällt, dass man erstmal sein gesamtes Bild von Symboliken, von Gruppierungen, die zusammen miteinander interagieren oder auch nicht interagieren, erstmal komplett über den Haufen schmeißen muss, weil dort alles durcheinander geht, wirklich alles. Also das ist, es ist tatsächlich schon sowas wie eine Art Volksfestatmosphäre immer wieder, wo dann eben dann Familien rumrennen, wo kleine Kinder rumrennen. Und dazu halt so, also Gruppen, wo man eigentlich immer denkt, die passen doch gar nicht zusammen. Also da stehen halt dann irgendwelche ESO-Hippies, verteilen ihre Bücher und direkt daneben halt irgendwelche sächsischen Opis, die mit so einer Fresse da rumrennen, dass du genau weißt, okay, die hätten jetzt theoretisch auch bei Pegida wahrscheinlich stehen können. Hauptsache, es geht halt irgendwie gegen die da oben. Und dadurch, dass sie aber so divers sind, gibt's dann auch immer wieder so immer so Kulturbrüche. Also das, was ich dann irgendwann läuft, irgendwie so ein Track auf irgendeiner Bühne, den ich kenne, der von einem DJ ist, den ich sehr mag. Und dann denke, das kann doch nicht sein. Also das ist doch kein Typ, der sich jetzt, also dieser DJ wäre doch keiner, der sich das jetzt cool fände, wenn sein Track auf so einer Demo gespielt wird. Also man trifft ja dann auch teilweise Leute, die sind dann in meinem Alter oder in unserem Alter, also sind jung, sind jetzt eigentlich keine üblichen Verdächtigen, die sich auf solche Demos dann stellen würden, denkt man. Was mich halt eben auch dazu gebracht hat, nochmal über diese Bewegung und vor allem über diese Auseinandersetzung, die dort stattfindet, nochmal nachzudenken. Denn das ist schon, gebe ich auch den Querdenkern recht, zu einfach, wenn man das jetzt nur auf die Nazis dort runterbricht. So, das ist ein richtig schlimmes Problem und das würde ich jedem Einzelnen im Gespräch immer sofort vorwerfen. Warum ignorierst du dort diese schwarz-weiß-roten Fahnen? Warum siehst du die nicht? Warum, also was ist da bei dir anders, dass du davon nicht so abgeturnt bist, dass du zumindest mal hingehst und mal sagst, so, warum hast du diese Flagge jetzt dabei? Aber eben diese Gemengelage dort, dieser Misch, dieses vollkommen komische Pulverfass, was sich da zusammensammelt, das hat tatsächlich, glaube ich, wirklich Sprengkraft. Und ich bin auch inzwischen nicht mehr bereit, das so hinzunehmen als, naja, das ist halt so ein Volksfest und Nazis gehen halt immer überall hin. Also ich mache mir tatsächlich da wirklich ernsthaft Sorgen und würde auch sagen, dass diese Bewegung theoretisch die Möglichkeit hätte, richtig gefährlich zu werden für unsere Demokratie. Und zwar richtig.
Dazu gleich noch. Der RBB war ja dann am 29.08. auch vor Ort. Und ich spiele das mal ein, weil sie haben das eigentlich ganz gut zusammengefasst, dass es eine seltsam bunte Mischung ist. Und ich weiß, es ist eine seltsame Wortwahl, aber du hast es ja gut beschrieben. Es ist irgendwie nicht, also vom,
also es vom ist, Reichsbürger ist bis, es ist
zum, bis zum Hippie ist ja da alles vertreten. Und deswegen ist es so komisch. Aber dazu arbeiten wir uns vor.
Es ist wirklich, wirklich anstrengend. Entschuldige. Es ist richtig anstrengend. Du stehst dort und dein Gehirn arbeitet, weil das nicht einordnen kann, was es da sieht. Also es ist wirklich konfus as fuck.
Ja, so geht's dir, so geht's mir. Hören wir mal rein, was der RBB dazu sagt.
Dürfen also doch. Hier werden zumindest zu Beginn noch ansatzweise Abstandsregeln eingehalten. Von Masken allerdings keine Spur. Dafür solche Fahnen. Mutmaßlich Reichsbürger, definitiv mit einer rechtsradikalen Gesinnung, aber eine Minderheit. Solche Bilder veranlassen die Polizei, dann gegen eins den Demonstrationszug aufzulösen. Vereinzelt werden Demonstranten aufgegriffen.
Der angemeldete Aufzug beinhaltete ja vom Verwaltungsgericht festgelegt die Einhaltung von 1,5 Metern der Teilnehmenden zueinander. In der Verantwortung war ganz klar schriftlich niedergelegt der Verantwortliche für diesen Aufzug und diese Abstände wurden nicht eingehalten.
Manche haben dafür eine einfache Erklärung.
Bei so vielen Mengen Menschen kann man natürlich nicht den Abstand immer einhalten und hier sind natürlich auch viele, die sich kennen, Paare, Familien. Ich bin mit meiner Tochter hier, das kann man überhaupt nicht differenzieren, wer hier Abstand halten muss.
Während der Demo kommt es vereinzelt zu Rangeleien und Angriffen auf Einsatzkräfte der Polizei. Am Nachmittag gibt es an der Siegessäule noch eine Kundgebung. Nach Polizeiangaben sollen daran rund 18.000 Menschen teilnehmen. Hier werden Masken getragen. Auf der Gegenaktion versammeln sich heute Hunderte, um ein Symbol gegen die Querdenker-Demo zu setzen.
Ich bin heute hier, weil ich finde, es gibt viel berechtigte Kritik. Es ist wichtig in der Demokratie, dass man immer alles kritisch hinterfragt, aber es ist nicht lustig, mit Nazis und Rechtsextremen auf die gleiche Demo zu gehen.
Ich saß gestern im Zug auf dem Weg hierher und habe da verschiedene Gespräche von Querdenkern überhört. Und da habe ich beschlossen, das kann ich irgendwie nicht so stehen lassen.
Ich finde es unglaublich, dass heutzutage die Rechten, die Nazis so aufmarschieren können, wie es jetzt passiert in Berlin. Das macht mir Angst.
Erst findet die angemeldete Veranstaltung auf dem Bebelplatz statt. Spontan bildet sich von dort aus eine unangemeldete Demonstration in Richtung Friedrichstraße, begleitet von viel Polizei. Das lockt auch Passanten an.
Ich mache einfach bloß einen Rundgang hier durch Berlin. Ich wohne hier und wollte mir mal die ganzen Idioten da hinten angucken und dachte mir, jetzt kann man auch mal bei der Demo mitlaufen.
Auch die spontane Demo wird von der Polizei beendet. Sie bittet die Demonstrierenden, sich ohne Plakate in Kleingruppen zu verteilen.
Ja, also Gegendemonstrationen gab es dann spontan auch. Also ich glaube, der Aufruf, den du vorhin gemacht hast, dass die Zivilgesellschaft sich auch da mehr gewahr sein muss, was da passiert, ist, glaube ich, schon da.
Ja, das ist ganz schwierig, ne? Weil das linke, liberale Publikum sitzt natürlich jetzt zu Hause und weiß ganz genau, nee, man geht jetzt eigentlich nicht in so Menschenmassen rein. Das ist ja auch vollkommen richtig so. Aber das wird halt von den Nazis gerade knallhart ausgenutzt, dass die genau wissen, die Straße ist gerade frei, die gehört jetzt uns, wir können da erstmal machen, was wir wollen und die Polizei lässt uns sowieso dann erstmal machen. Und das ist ja auch dann wieder so eine super ernüchternde Erfahrung, dass ich bei diesen rechten Demos dann immer so denke, okay, also so wie die Polizei sich hier verhält, so würde ich mir immer wünschen, wie sie sich bei linken Demos dann verhalten würden. Und bei den linken Demos wird dann jeder Anlass genommen, erstmal die Versammlung aufzulösen, Leute durch die Gegend zu schubsen. Ne? Also ich wehre mich da auch gegen dieses klassische blöde Polizisten-Narrativ, aber das ist natürlich auf jeder Demo immer wieder zu sehen, dass bei rechten Demos, ich glaube einfach, die Sorge und die Angst vor den Polizisten einfach viel kleiner ist als bei diesen linken Demos. Was wahrscheinlich auch daran liegt, dass sich diese linke Gewalt, so sie es denn überhaupt gibt oder so wie sie es ja gibt, dann sich ganz, ganz großen Teil zumindest gegen die Staatsgewalt richtet. Man da, glaube ich, nochmal ganz anders sensibilisiert ist dann auf solche Problematiken. Und diese rechte Gewalt, das ist ja dann auch bei diesen Bildern dann zu sehen gewesen, die gehen ja dann tatsächlich dann davon aus, die Polizei stellt sich jetzt eh auf unsere Seite. Na, die rennen ja dort die Reichstagstreppen hoch mit dem Gedanken, soweit wir da oben stehen, erkennt die Polizei, was für ein korruptes Scheißregime sie unterstützt und dann auf einmal sind sie für uns und kloppen mit uns zusammen hier die Politiker tot. Und ich glaube denen das wirklich. Ich glaube wirklich, dass die das dann in dem Moment denken und sich dementsprechend so für so unbesiegbar halten, dass es für die dann auch schon irgendwie das Größte ist, dann einmal auf diesen Reichstagstreppen zu stehen. Und genau eben diese, also ich würde es jetzt gar nicht unaggressiv nennen, ne? Also die sind dann schon auch aggressiv gegenüber den Polizisten und schreien die an, aber halt nicht mit dieser Ansage, ich zerklopp dich jetzt hier gleich, sondern du musst dich jetzt hier mal endlich ändern, du musst jetzt endlich mal erkennen. Und ich glaube auch, dass sich das auf die Polizei auch irgendwann abfärbt. Wenn du da stundenlang stehst und von denen immer nur versuchst, so eingelullt wirst, dass du da wirklich erstmal denkst, naja, die sind schon irgendwie alle echt total komisch drauf, aber mir droht hier keine Gefahr. Und das ist eine große Unterschätzung, denn diese Rechte arbeitet ja sehr stark mit Symbolik und diese Stürmung, auch wenn es keine Stürmung war, da gab es ja auch ganz viel Kritik, dass man dann den Duktus direkt übernommen hat, aber so wird es zumindest dann bei ihnen intern dann natürlich dann verkauft und dass die halt durch so eine Polizeiabsperrung einfach gerannt sind und sie da niemand aufgehalten hat, das ist schon definitiv eine Form von Angriff, würde ich sagen.
Naja, sie haben halt eine schlechte Polizeitaktik ausgenutzt und da müsste man sich auch mal als Innenminister fragen, reichen 3000 Polizisten für eine Demo, die 38.000 Teilnehmer hatte. Also es war ja nicht eine Demo, es waren ja verschiedene an verschiedenen Orten. Und ich denke mal, wir kommen nachher noch zu den Demo-Folgen. Aber die Antwort von Herrn Geisel auf diese Demo darf jetzt stattfinden, sind 3000 Polizisten für eine sehr große Veranstaltung mit verschiedenen kleineren Demos auch von Rechten und irgendwelchen veganen Köchen nebenbei. Also vor der russischen Botschaft war ja dann auch noch was los mit Flaschenwurf und sowas alles. Ab, ja. Also müsste man schon mal fragen, wo war denn, also was waren das hier für eine Taktik und waren genug Polizisten im Einsatz? Und ich würde sagen, nee, waren auf keinen Fall genug Polizisten im Einsatz.
Nee, es waren definitiv zu wenig. Ich glaube aber vor allem, dass die schlecht verteilt waren, dass man hätte die erstmal diesen Bereich um den Bundestag ganz energisch schützen müssen und hat dann nicht nur eine Polizeikette und auch nicht nur eine zweite, sondern wirklich so, dass klar ist, egal was passiert, das Ding hier kriegen wir unter Kontrolle. Und zur Not dann halt wirklich dann auch mal mit Gewalt. Also wenn wir jetzt dann irgendwie mit ein paar hundert Mann hier in so eine Menschenmenge rein müssen, okay, dann machen wir das jetzt halt. Wir haben hier die, wir haben hier die Männer dafür. Und es ist dann wieder so auffällig, dass auf der linken Gegendemo halt dann mehr Polizei war als vom Bundestag. So, ich finde, was soll denn dieser Scheiß? Warum geht man jetzt wirklich ernsthaft davon aus, dass von dieser Gegendemo, wo natürlich dann auch dann Teile der militanten Antifa dabei sind, die auch dann gerne mal durchdrehen und das also auch dann gerne provozieren, ja, das weiß ich auch. Aber auf jeden Fall eine Veranstaltung ist, die du theoretisch unter Kontrolle kriegen kannst und wo du auch weißt, hier ist die überwiegende Mehrheit der Menschen friedlich gesinnt, möchte hier eigentlich keinen Stress und sind hier auf jeden Fall irgendwie so weit handelbar, dass du diese Veranstaltung gut über die Bühne kriegst. Das war bei den Rechten eben nicht der Fall. Die rufen halt schon seit Wochen, seit Monaten ja dazu auf, zu diesen Aktionen. Und auch diese Ankündigung, jetzt das auf die Treppen zu stürmen, die gab es halt dann auch am selben Tag ja noch auf der Bühne immer wieder. Ne? Diese eine Heilpraktikerin aus der Eifel, die jetzt gerne durch die Medien gezogen wird, ne? Die mit Rasterlocken dasteht und man denkt so, Herr Raster, Nazis, das passt doch gar nicht zusammen.
Nee,
doch, es passt zusammen.
Nazis sehen nicht aus wie Hippies.
Nee, das ist, naja, also Nazis sahen wahrscheinlich wirklich echt früher mal anders aus, aber das ist jetzt einfach vorbei. Also dieses Eindringen
so
von rechten
einfach,
Narrativen,
ja.
Na, dieses Eindringen von rechten Narrativen in die bürgerliche Mitte, das ist schon sehr weit fortgeschritten und das sehen wir jetzt an diesen Demos.
Vielleicht liegt es auch daran, dass man sich ein zu einfaches Bild von rechtsgerichteten Menschen gemacht hat. Ja, ich habe ja immer schon gesagt, ja, also AfD wählen nicht nur irgendwelche Glatzköpfe, die bei Pegida rumrennen und nicht nur die Ossis, ja, sondern durchaus die AfD in Baden-Württemberg gibt es ja auch und die sitzt auch im Landtag. Und glaubt ihr, dass das alles irgendwelche Neonazis sind, die permanent damit beschäftigt sind, Flüchtlingsheime anzuzünden? Oder sind das nicht vielleicht auch Leute, die irgendwo in Stuttgarter Vororten sitzen? Mit solchen Dreadlocks oder was auch immer, die man halt nicht auf den ersten Blick erkennt.
Ja, das ist so ein, also ich habe so das Gefühl, dass sich da wirklich gerade so eine Bürgerlichkeit jetzt aufgetan hat, gerade so eine alternative Bürgerlichkeit, also jetzt nicht dieser, jetzt nicht so dieser Zehlendorf-Spießer-Style, so ich habe irgendwie Goethe gelesen und bin total gebildet und das ist zumindest auch so eine Überzeugung von mir, dass es schon noch eine wirklich krasse, auch gerade ältere Generation gibt, die wirklich, auch wenn sie konservativ sind, auch wenn sie bürgerlich sind und liberal sind und bla und so weiter und so fort, also so FDP-liberal, die ganz klar sagen, Nazis sind niemals irgendwie zu akzeptieren. Und da glaube ich, dass jetzt so diese erste Generation kommt, die das nicht mehr so stark verinnerlicht hat, die jetzt, sagen wir mal so 40, 50 ist, jetzt auf diese Demos geht, so mit diesem Gefühl so, ey, nee, ist doch alles friedlich, so wir wollen auf Peace und wir wollen doch irgendwie Liebe und es ist doch viel wichtiger und nicht dieser geblöde Corona-Scheiß. Dazu glaube ich auch gar nicht davon ausgehen, dass sie jetzt selber das alles so krass drauf haben, dass die jetzt selber politische Menschen sind. Das sind eher so Leute, wo du das Gefühl hast, so, die gucken jetzt so seit ein paar Jahren, interessieren die sich dann irgendwie auch mal so für öffentliche Themen und sowas und kommen halt dann mit so Bullshit-Argumenten und wirklich so eine Argumentation, dass du dir an den Kopf fasst, aber weil es so naiv-dümmlich immer daherkommt. Und die machen jetzt, glaube ich, die haben jetzt, glaube ich, einfach gerade Schiss, dass es das jetzt war. Also, dass jetzt sozusagen Friede, Freude, Eierkuchen 90er-Jahre-Zeit jetzt einfach vorbei ist. Die Sorge finde ich auch erstmal gar nicht unberechtigt, weil die habe ich auch, dass da jetzt gerade mit Corona-Möglichkeiten nochmal auf den Tisch kommen, bestimmte Dinge durchzusetzen, die man sonst vielleicht nicht durchgesetzt bekommen hätte. Bloß halt leider halt für mich halt eben nur auf der falschen Seite. Und das durchmischt sich jetzt halt komplett mit so einem, also auch mit diesen klassischen Losern, so diese Also so gerade so ganz viele ostdeutsche Männer habe ich immer das Gefühl, die so wahrscheinlich auch berechtigt mit dem Gefühl mal rumrennen, ich habe es irgendwie nie so richtig gepackt im Leben und irgendwie hat das alles nicht geklappt und scheiß Politik und also es gibt tausend Gründe, ja abgefuckt zu sein. Und das bricht sich jetzt da gerade so ein bisschen Bahn. Ja? Und dann kommen halt irgendwelche Nazis an und die werden einfach glücklich, glaube ich, wirklich gekonnt auch übersehen. Ja? Also man denkt sich dann das zurecht mit dieser schwarz-weiß-roten Flagge und glaubt halt irgendwie, naja, das kann ja aber auch einfach nur ein historisch liebender Mensch sein, der die jetzt hier gerade trägt und das ist ja nichts Schlimmes. Und doch,
vielleicht ist es einfach nur ein Royalist, der den Kaiser zurückhaben will.
Ja, ist es ja auch. Aber genau das muss man sich dann mal auf der Zunge zergehen lassen. Was bedeutet denn das konkret? Was will der denn dann eigentlich für eine Gesellschaft? Denn die Gesellschaft von 1918, die ist eine ganz andere. Und ich fände es schon sehr eigenartig, wenn jetzt jemand sagt, er will die Gesellschaft aus den 20er Jahren zurück. Weil die war auch schon ganz, ganz anders. Und ich glaube, wir würden uns da alle keine Sekunde wohlfühlen. Vielleicht halt so in den coolen, hippen Vierteln in Berlin-Mitte damals. Ne? Aber die 20er Jahre waren halt auch nur so golden, weil dann auch die 30er Jahre mal so gar nicht golden waren. Ne? Das dürfen wir auch nicht vergessen.
Ja, die Vergleichsebene war dann nicht so geil.
Und die 10er Jahre waren halt auch sowas von überhaupt nicht golden. Also da war halt aber mal so ein kurzes Aufkommen von, ey, so könnte es irgendwie auch was werden.
Naja, die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg war tatsächlich die erste Zeit, in der Europa sehr offen war. Also Menschen sind viel mehr gereist. Es gab viel mehr Austausch. Gleichzeitig war es ein unterschwelliger Nationalismus, der vorhanden war in allen europäischen Ländern. Also der Kolonialismus, den dürfen wir auch nicht vergessen, lief ja alles nebenbei, parallel. Es ist schon, also wenn man sich so mit der Zeit kurz vor dem Ersten Weltkrieg beschäftigt, ist es erstaunlich, wie es überhaupt dazu kommen konnte, weil tatsächlich die verschiedenen Staaten einen regeren Austausch hatten als jemals zuvor in der europäischen Geschichte, was jetzt die Bevölkerung auch anging. Aber immer noch Imperien, ja, das österreich-ungarische Kaiserreich, da ist ja kein Wunder, dass es ausgerechnet, dass der Erste Weltkrieg ausgerechnet deswegen losging, weil ein österreichischer Thronfolger ermordet wurde, weil die auch keinen besonders guten Umgang mit den Völkern hatten auf dem Balkan, die sie praktisch unterdrückt und assimiliert hatten. Also alles nicht so schick. Und ich weiß, ich habe mich jetzt nicht richtig gut ausgedrückt, aber ich war jetzt auch auf das Thema nicht so gut vorbereitet.
Also, aber ja, aber ich glaube, man kann schon sagen, dass man eigentlich schon davon ausgehen konnte, so eine richtig dicke Katastrophe, die müssen wir jetzt eigentlich nicht, müssen wir uns jetzt nicht zwangsläufig reinreiten. Man hat es halt dann doch getan und das schon auch aus sehr viel, auch aus sehr viel Kriegslust der Mächtigen damals, denn es gab ganz neue Technologien, es war völlig klar, wenn wir jetzt Krieg machen, boah, da haben wir nochmal ganz andere Möglichkeiten. Guck dir mal an, wie fett diese neue Knarre hier schießt und guck dir mal an, wie peng das macht, wenn wir diese Bombe da hinfallen lassen. Also da gab es schon von allen Seiten ganz große Bestrebungen und vor allem halt einen unglaublich starken Nationalismus. Das Deutsche Reich hatte sich ja auch frisch gegründet. Ne? Auch das wissen ja viele gar nicht, dass diese deutsche Identität eigentlich noch ein relativ geschichtlich junges Ereignis ist. Und da hat es auch erstmal blutige Kriege gebraucht. Es gab schon 1848 die Revolution mit der Erklärung des revolutionären Deutschen Reiches. Ne? Das wusste ich zum Beispiel auch noch nicht. Wo man zum allerersten Mal diese schwarz-weiß-rote Flagge damals als Konzept auf den Weg gebracht hat und eben nicht diese verhassten Monarchistenfarben haben wollte.
Du hast gerade schwarz-weiß-rot gesagt und du meinst wahrscheinlich...
Oh, nee, ich meine schwarz-rot-gold, ja, natürlich. Genau. Ja, genau, schwarz-weiß-rot waren eben die die Fahnen der Monarchisten geworden zu der damaligen Zeit. Das Weiß und das Rot bezog sich auf den Norddeutschen Bund, auf die Hansestädte dort und das Weiß und das Schwarz dann nochmal als Kombination mit dem Preußischen. Und von daher glaube ich gerade in süddeutschen Teilen, also eben die nicht in diesem Preußischen Bund standen, weiterhin immer große Vorbehalt gegen diese Flagge und eigentlich kein großes Interesse daran. Umso ironischer, dass jetzt so eine Bewegung, die schon sehr stark schwäbischen Einklang hat, sich jetzt auf einmal wieder unter Schwarz-Weiß-Rot versammeln will.
Ja, die Ironie von Geschichte hört nie auf.
Ja, weil die Leute halt so blöd sind. Also ich meine, das ist
ja alles jetzt halt kein Wissen. Ich würde ja noch nicht mal sagen, dass sie irgendwie blöd sind als Beleidigung. Weißt du, ich möchte diese Begriffe auch nicht nutzen. Du hast vorhin gesagt, sie sind schwer naiv. Ich würde sagen, das ist jetzt halt ein Haufen Menschen, die aus verschiedensten Gründen und Quellen, hauptsächlich mit wahrscheinlich dem Internet zu tun, überpolitisiert sind, gleichzeitig unterinformiert, also politisch naiv, vor allem, weil sie sich mit Politik davor noch nie beschäftigt haben, aber eine Meinung haben und ein Weltbild wahrscheinlich sich angeeignet haben, über Twitter, über Facebook oder was auch immer. Ich denke mal nicht, dass sie sonderlich viel Vertrauen oder Kontakt zu den Tagesthemen oder der Tagesschau haben.
Ja, aber das muss man ja nicht. Also das reicht ja schon, einfach bei Wikipedia mal nachzugucken, was diese Flagge für eine Geschichte hat. Und das sind ja nun kein, also oder
gut, ja, aber vielleicht finden die Leute das einfach nicht so schlimm, weil sie leben ja in einer Diktatur von Angela Merkel.
Ja.
Und ja, ist es doch nicht schlimm, wenn du die Kaiserfahne hast. Ja. Also ich verstehe dein Argument, das ist auch für mich schwer nachvollziehbar, um ehrlich zu sein.
Ich tue mich da auch schwer mit diesem Beleidigen. Also ich will jetzt auch nicht blöd sagen, damit sagen, dort ist alle blöd, aber dir schlägt schon in so vielen Punkten so viel Stuss dann entgegen und wo du auch, also wo ich dann auch gar nicht mal sage, das ist jetzt hier ein inhaltliches Problem, sondern auch ein argumentatives Problem, weil du eben nicht fair argumentierst hier gerade, du auch nicht auf irgendeinen Punkt von mir eingehst, also so alle Gesprächsgrundlagen, die man halt so an den Tag legt, einfach nicht eingehalten werden. Und Gerz Gobel hat es in einem Beitrag so schön gesagt, dass die Leute wollen ihr Recht auf Dummheit dort durchsetzen. Mhm. Und das stimmt. Also die Leute gehen da hin und ich glaube auch, die wissen, dass sie sich hier gerade echt ein bisschen einfach machen und machen es aber trotzdem, weil sie ja denken, das gehört auch zu einer Demokratie dazu und ich will hier irgendwie mein Recht durchgesetzt haben. Das kann ich ihnen auch erstmal ja nicht nehmen. Also ich habe mich ja mit einer mit der Bekannten auch noch bei Twitter auch noch sehr gezofft, was ich sehr schade fand, weil die auch auf diese Demos geht und ich also schon einfach diesen Schulterschluss mit Nazis für mich eben so ein No-Go ist zu sagen, diese Bewegung hat sich damit für mich argumentativ erstmal diskreditiert und muss sich jetzt dementsprechend dazu verhalten. Und wenn dann vor der Siegessäule vom Bismarck-Denkmal, dem übrigens der ganze Flaggenscheiß komplett scheißegal war, ne? Das ist ja noch so eine doppelte Ironie. So Bismarck war so ein wirklich gefühlskalter
gefühlskalter war ein Realpolitiker, dem es eigentlich nur darum ging, irgendwie die Einheit des Deutschen Reiches hinzukriegen, genau. Aber ja. Nicht unter den Bedingungen der Sozialdemokraten oder der demokratischen Kräfte, sondern unter den Bedingungen, die er diktiert.
Genau, also eigentlich so ein Olaf Scholz der Antike, könnte man fast so ein bisschen sagen. Ne? Der kann ein bisschen einigen.
Ich sehe schon eine SPD, der sich total aufregt, dass wir Scholz und Bismarck in eine Reihe gebracht haben.
Damit komme ich vollkommen klar. Ich weiß natürlich auch, dass die Ironie ist mir auch bewusst, dass man Bismarck dann einen SPDler zuordnet. Aber halt so diese Schnottigkeit auch, die er an den Tag gelegt hat, die ich auch gar nicht jetzt mal unbedingt direkt sofort unsympathisch finde. Also ich glaube schon, dass der zum Beispiel echt einen ziemlich interessanten Humor hatte und ja auch generell natürlich eine historisch faszinierende Figur ist. So. Das kann ich ja überhaupt nicht leugnen. Aber wenn sich dann die Reichsbürger dort vor diesem Denkmal treffen, dann halt so mit so 200-300 Mann einmal komplett durch die Straße des 17. Juni ziehen, ich glaube, es waren sogar noch mehr, da haben sich ja noch ein paar angeschlossen und so weiter, und dann einfach komplett durch diesen Demozug laufen, dann da ihren Quatsch mit dem Friedensvertrag durch die Gegend brüllen und keiner irgendwie darauf reagiert. Und das ist halt auch der Punkt, wo ich dann sage, die Demo, muss ich das jetzt anhören, dass sie für Nazis gehalten werden, weil sie eben dort Nationalsozialisten rumlaufen lassen, sich davon nicht abgrenzen, das nicht kommentieren. Die müssen ja auch nicht sofort unbedingt niederbrüllen. Ja, ich finde das auch immer so ein bisschen albern, wenn man dann halt irgendwie die auspfeift und dann halt denkt, jetzt hat man ja mal voll was gezeigt. Also es gäbe so viele Möglichkeiten, da interessant und auch kreativ drauf zu reagieren. Ja, aber es macht Querdenken, die stellen ja dann sogar noch einen von diesen Trotteln aufs Rednerpult, der da halt dann wieder laut rumbrüllt, wir brauchen endlich einen Friedensvertrag, damit Deutschland souverän wird. Und die Masse wiederholt dann das einfach. Ne? Also da schweigen dann auch ganz viele, das habe ich auch gesehen, und viele, wo du auch in den Augen siehst, naja, so richtig cool finden sie das jetzt auch nicht unbedingt. Naja, aber es sind ja einfach auch nur Menschen, die haben doch hier Recht auf Meinungsäußerung und so weiter und so fort. Und das ist auch so ein Punkt, wo ich denke, die haben aber auch Demokratie nicht verstanden. Also Demokratie heißt nicht, wir lassen alles zu, sondern wir sagen, wir lassen das zu, was sich tolerant und liberal anderen gegenüber zeigt. Und wer das nicht tut, der muss auch aus dem demokratischen Prozess ausgeschlossen werden. Deswegen haben wir
das ist die Demokratie, auf die sich Deutschland geeinigt hat.
Genau.
In anderen Demokratien sieht das halt anders aus.
Also das ist ein gesellschaftlicher Prozess, ja, den wir immer durchgemacht haben, als klar war, spätestens ja dann mit der Machtergreifung oder der sogenannten Machtergreifung der Nationalsozialisten, wir müssen auch eine Demokratie so ausrichten, dass sie sich wehren kann gegen die Feinde. Ja. Und diesen Gedankenstrich haben offensichtlich viele einfach noch nicht gemacht. Also das ist so eine falsch verstandene Liberalität, die man dort trifft. Ne? Es sind doch auch nur Menschen, die müssen doch auch hier was sagen können. Und nee, wir wollen eben nicht spalten, wir wollen eben wirklich demokratisch sein. Und das ist eben genau das Gegenteil eigentlich von Demokratie. Das ist dann wirklich so ein Verdummungsprozess, der dann stattfindet dort.
Der Spiegel war ja auch vor Ort. Und bevor wir dann zu den Folgen der Corona-Demo kommen und den Bildern auf dem Reichstag, würde ich mal sagen, wir gucken mal schnell rein, was der Spiegel so aufgenommen hat. Denn Ja, ist ein interessanter Mix, der dann da rumgelaufen ist. Wir haben uns zwar schon drüber unterhalten, aber ich würde das trotzdem hier kurz mal einspielen. Das, was ich vom Spiegel habe, ist ein bisschen länger. Wir hören aber bloß ein, zwei Minuten rein.
Die Gedanken ziehen frei, wer kann sie erraten? Die ziehen vorbei, wie nächtliche Schatten.
Was ist Corona für Sie?
Liebe. Also Sie gehen zum Corona-Test und täuschen Orgasmus vor und dann wird dieses Ratschläge fake. Der Arzt macht eine und beurteilt Sie, ob Sie lieben können, ob Sie an Gott glauben und ob Sie an sich selbst glauben, ob Sie auf, an das Paradies auf Erden glauben.
Wo ist das Gesetz geschrieben, dass man eine Maske tragen muss?
Sie können ja jemanden anstecken.
Was kann ich?
Jemand anstecken.
Mit was denn?
Corona.
Was ist das denn?
Gibt es Corona?
Mein Lieber, wir haben so viel Viren in uns und ein Corona mehr oder weniger macht uns nicht kaputt.
Ich war auf 3400 Demonstrationen in meinem Leben. Für mich einer der wichtigsten Demonstrationen. Eine Schicksalsdemonstration für Deutschland. Und ich freue mich, dass so viele gekommen sind.
Verlassen Sie den Bereich unverzüglich. Bewegung. Bewegung, junger Mann. Bewegung. Mein Name ist Hartmut Ismar. Bewegung. Ich war lang genug Leutnant bei der Bundeswehr. Ich weiß, wie man Befehle gibt.
Bitte Bereich raus. Bitte Bereich raus. Raus.
Jetzt.
Bereich raus.
Wir werden von Satanisten hier beherrscht.
In der UN?
Und sie herrschen mit der Lüge ohne Ende.
Also die Kanzlerin ist für Sie eine Satanistin?
Die Kanzlerin ist eine Satanistin, eindeutig.
Und das wissen Sie,
da guckt man in die Bibel rein, was diese Frau macht. Die hat einen Bezug zur geschichtlichen Isabel, wenn man die Bibel kennt.
Die wohnte auch direkt vor dem Pergamon-Altar, zu Füßen des Satans. Der Pergamon-Altar war früher Menschenopfer-Altar und da wohnt sie direkt. Die hätte auch im Grunewald eine schicke Villa nehmen können.
Also da bin ich dann total ausgestiegen, dass Angela Merkel zu Füßen des Pergamon-Altars wohnt und deswegen ist sie Satanistin.
Es tut schon weh, ne? Also das ist halt auch der Grund, warum es dann auch so schwer fällt, da nicht in so einen, nicht in so einen sich drüber lustig machen zu verfallen. Denn es bietet sich natürlich sehr an und das, also ich kann das halt auch bestätigen. So, also jedes
ja, ich jedes kann mich doch nicht mal drüber lustig machen, weil ich denke, was? Wie? Wo? Also ich bin völlig sprachlos, um ehrlich zu sein, wenn ich mir das anhöre und denke, in welcher Welt lebt man, wenn man das wirklich glaubt? Also irgendwann muss doch da schräg laufen.
Es gibt noch einen Clip, glaube ich, auch bei diesem Spiegel-Ding, wo dann noch eine Frau noch sagt, geh doch mal googeln.
Ja, ja. Na, das ich kann ja nicht die 8 Minuten abspielen.
Also aber auch so ein, oh Gott, auf gar keinen Fall. Das ist, wie gesagt, das ist echt unterhaltsam, aber ich warne auch davor, sich dann diese Spiegelreportage anzugucken und dann das Gefühl zu haben, oh, jetzt haben wir aber echt alles gesehen. Also was ich echt gut fand, war der Beitrag von Dunja Halyali vom 1.8., wo sie ja noch abgebrochen hat, und wo sie ja eigentlich doch eine relativ verständnisvolle Art an den Tag gelegt hat, also ganz viel zu den Leuten hingegangen ist, erzählen Sie doch mal. Und die Leute freuen sich, ne? Oh, cool, da kommt jemand von Medien und fragt mich, was ich denn hier mache. Und soweit es dann in diese Erklärung geht, merkt man auch selber mal sehr schnell den Leuten, man hat immer das Gefühl, die Leute legen sich das jetzt gerade auch zum ersten Mal selbst so ein bisschen zurecht. Warum sind sie jetzt eigentlich hier? Ach ja, richtig, was waren da noch mal? Genau dies und das. Also, und genau deshalb sehe ich auch diesen Automatismus schon absolut für erklärbar, dass man dahin verfällt, sich einfach drüber lustig zu machen. Gerade weil so viel erstmal aufgedröselt werden müsste, wenn du jetzt wirklich da ernsthaft versuchst, ein Gespräch anzufangen, dass das also auf so einer Demo sowieso gar nicht klappen kann, weil der Raum dafür gar nicht da ist und müsste sich dann, wenn dann schon ein paar Stunden mit dem hinsetzen und ein Bier trinken und so weiter. Also irgendwie eine Form von Situation schaffen, dass auch der andere bereit ist, jetzt sich mal wirklich ein bisschen mit dir und deinen Argumenten auseinanderzusetzen. Und auf den Demos selber sind die ja dann umringt von Gleichgesinnten und dementsprechend halt voll drauf und brüllen dich nieder und kommen mit irgendwelchen fadenscheinigen Punkten nochmal um die Ecke. Also dieser Anteil von wirklich kompletten Vollidioten ist schon echt hoch. Und das ist halt auch so ein bisschen der Punkt, der mir es halt vollkommen unmöglich machen würde, dort wirklich auf so eine Demo zu gehen, selbst wenn ich jetzt so politisiert bin und zu sagen, wir müssen hier diese Regierung jetzt wegmachen und so. Und das ist eigentlich so ein spannender Punkt, ne? Das ist ja wirklich Opposition. Also an sich würde ich jetzt nicht sagen, ist die Stoßrichtung, gegen die diese Bewegung geht, jetzt unbedingt schlecht. Also die wollen ja auch die GroKo weghaben, die wollen Merkel weghaben. Das sind jetzt also Punkte, die ich jetzt, also wo ich jetzt nicht sagen würde, nö, ich bin aber dafür. Also ich bin ja auch, finde die GroKo ja auch furchtbar und ich bin auch kein Fan von Merkel. Aber ich würde mich halt nicht in so einer Form der, auf so einer Protestebene einlassen wollen und auch können. Und spätestens, wenn halt dann ganz offensichtlich Rechtsradikale damit marschieren, ist eh klar, dass ich mir jetzt eine andere Demo suchen muss.
Würdest du sagen, das hat halt viel damit zu tun, dass die Leute so eine Art Volksfest feiern, Volksfeststimmung, Happening, also die Demo als Happening, vorher vielleicht eher so einsame Menschen, also sogar schon vor Corona, die jetzt Kontakt zu einer Masse bekommen und dass sie sich denken, ach, ich bin ja gar nicht alleine und jetzt kann ich das alles mal rauslassen und dann, wenn sie mit jemandem konfrontiert werden, der nicht aus ihrer Bubble kommt, lernen sie eine ganz andere Weltsicht kennen, die sie zum ersten erstmal ablehnen müssen, weil sie völlig erschreckt sind?
Nee, glaube ich nicht. Ich glaube schon, dass die meisten Leute durchaus mal so weit sozialisiert worden sind, dass man das jetzt als normal bezeichnen könnte. Ich glaube eher, dass bei vielen irgendwann mal so ein Prozess losgegangen ist von Hinterfragen und merken, oh Gott, die Welt ist ja gar nicht so toll, wie ich immer dachte. Das finde ich auch erstmal gar nicht schlecht, weil den Prozess kenne ich selber auch. Ich glaube, den haben viele von uns schon mal durchgemacht, dass man im Laufe seines Lebens irgendwann merkt, warte mal, die Fleischproduktion, das ist ja ganz schlimm. Ich muss jetzt Vegetarier werden, weil das kann ich ja nicht mal angucken. Oder okay, ich kann jetzt in kein Flugzeug mehr steigen, ich muss jetzt das und das machen. Also, dass man so ein schlechtes Gewissen hat über seinen eigenen Lebensstil, das kenne ich total gut. Ja, dass man, was sich an den Klimawandel denkt und eigentlich schon verzweifelt, weil man gar nicht mehr richtig sieht, wie soll man dann dieses Problem der Überindustrialisierung eigentlich denn jetzt auch lösen, ohne irgendwie wirklich einen Kahlschlag zu machen, ohne völlig totalitär zu werden. Also das sind so Prozesse, die da, glaube ich, mal losgegangen sind und die dann irgendwann mal in eine falsche Richtung sich entwickelt haben oder dann abgefangen worden sind von irgendwelchen Trotteln, die dann mit dieser Wut der Menschen spielen. Und das ist auch das, was ich diesen Initiatoren immer vorwerfen würde. Also sie können ja gerne ihre Demo machen und ihre Leute da einladen. Und da sind ja auch dann Redebeiträge dabei, die ich jetzt auch nicht jetzt komplett bescheuert oder jetzt wie komplett abwegig abtun würde. Aber immer diese permanenten Übertreibungen, also immer dieser permanente Größenwahn, immer dieses dann erzählen, hier sind jetzt 3 Millionen Menschen, wo ich denke, Leute, das kann auch kein vernünftiger Mensch jetzt hier glauben. Und jeder, der das glaubt, der ist offensichtlich so in seiner vertrackten komischen Welt. Was du meintest, dass die Leute dann mit so einer Realität konfrontiert sind, die sie nicht kennen. Ich glaube schon, dass die das schon auch alles kennen, aber die sind halt, man ist ja dann felsenfest der Meinung, wir sind alle letztendlich blöd geworden, ne? Also wir können das einfach umdrehen und jetzt einfach mal vorstellen, die Welt wäre wirklich so wie die Corona-Leugner, das jetzt da behaupten, die Corona-Rebellen, und uns dann halt nochmal vorstellen, wie wir uns dann halt wohl verhalten würden, wenn wir dann auf so ein korruptes System treffen, was uns ja vollkommen an der Nase herumführt und jetzt kommt da dieser trottlige Journalist an und ja, okay, der sieht vielleicht noch ganz nett aus, der ist noch jung, den können wir jetzt noch nicht komplett dafür blamen, weil der muss das noch lernen. Und genauso wird ja dann auch aufgetreten, immer so mit diesen so, du kommst da auch schon noch hin, ne? Du kommst das auch schon noch hin. Und
du musst nur die rote Pille nehmen.
Ja, so ein bisschen, ja. Also es ist so eine. Es sind wirklich halt zwei Welten, die aufeinandertreffen, wo es mir auch sehr schwer fällt, da noch einen Konsens irgendwie zu sehen, weil den gibt's eigentlich nicht. Du müsstest dich ja erstmal ganz grundlegend darum einigen, auf welcher Wellenlänge befinde ich mich jetzt eigentlich gerade und in welche Welt muss ich mich jetzt hineinversetzen, um deinen Standpunkt zu verstehen.
Der Ballweg, der ist ja einer dieser Initiatoren. Und was wir auch auf dieser Demo viel gesehen haben, da kann ich jetzt leider keine Bilder von zeigen, weil wir machen den ja heute audiomäßig. Aber auf dieser Demo war auch einiges von Q zu sehen, QAnon. Und der Ballweg soll auf dem, also als er seine Rede gehalten hat, unter anderem den Satz gesagt haben, ich zitiere, where we go one, we go all. Und das ist die Wiedererkennungsspruch von QAnon selber. Damit identifizieren sie sich sozusagen gegenseitig. Welche Bedeutung hat denn QAnon für dieses ganze Geschwurbel? Hast du da irgendwas mitbekommen?
Ja, also es gibt da schon sehr viele Anhänger, die sich da auch dann ganz klar dazu erkennen geben, entweder mit diesem Logo oder halt auch mit diesem, wie geht's nochmal, where we go one, where we go all. Ja. Genau, und das hat auch abgekürzt mit WW1, WWG, ich weiß nicht mehr. Also die Symbole sind schon sehr omnipräsent auf jeden Fall. Sie stechen einem schnell ins Auge. Auch gibt ja ganz viele, die dann so mit Ami-Flags da rumrennen, wo ich auch schon sage, ist für mich auch jetzt schon mal Kategorie Nazi. Also wenn du jetzt heutzutage mit diesem Präsidenten dich pro Ami stellst, ist das ein faschistisches Zeichen für mich. Ich will jetzt nicht die amerikanische Flagge komplett judgen und so. Ich weiß, dass man da in den USA dann sehr viel lockerer und sehr viel, also ganz anders halt mit umgeht, als wir das in Deutschland jetzt kennen. Aber als schon, also wie gesagt, jetzt so ein ganz deutlicher Amerika-Bezug ist dann schon ganz klar pro Trump.
Ja, der soll ja an dem Tag da gewesen sein, um
Ja,
Deutschland
ja,
zu
ja, ja.
befreien und sowas.
Der war da. Deswegen sind die auch hochgerannt, weil die dachten, der kommt da gleich raus. Das ist ja,
Aus
das
dem Reichstag.
kann man ja verstehen. Ja, der hat da so sein kleines Verlies da wahrscheinlich unten.
Ich will
Also,
ja nicht lachen und will mich nicht drüber lustig machen, aber okay.
ja, doch, doch, mach schon, ist schon okay. Ich glaube tatsächlich nicht, dass da jetzt alle diese QAnon-Theorie total abfeiern, aber die hat dann schon so sagen, naja, da ist schon was Wahres dran, ne? Also da ist dann halt schon ja immer so ein grundwahrer Kern dann irgendwie dahinter. Und mit diesem Q wird aber ganz, ganz deutlich als Symbolik gespielt. Das sieht man schon darin, dass Querdenker da mit Q anfängt, dementsprechend auch Q als Symbol unter diesen Querdenkern sehr beliebt ist und vielleicht das auch gar nicht unbedingt jetzt alle wissen, dass es auch noch diesen QAnon-Bezug dazu gibt. Compact hat jetzt auch das Q als Buchstabe nochmal als Symbol hat dann hervorgehoben. Haben eine neue Ausgabe gemacht, wo das Q dann ganz stark nochmal optisch
Ja, ach ja,
raussticht.
stimmt, habe ich auf Twitter gesehen.
Also damit wird schon sehr viel gespielt und es fischt auf jeden Fall auch auf diesem Bodensatz. Ich muss auch ehrlich sagen, ich war jetzt am letzten Samstag echt nicht mehr in der Stimmung, mir da so viele Gespräche zu geben, weil ich wirklich echt angepisst war. Also wirklich da stand, dachte, was seid ihr denn für Vollidioten? Was macht ihr denn hier gerade? Seht ihr das denn nicht, wie gefährlich das ist, was ihr hier gerade anstellt? Und ich vielleicht so zwei, drei, vier Gespräche geführt habe maximal. Ansonsten ist es eigentlich eher mindestens so um die 10 oder sowas. Also Leute, die ich mir kurz mal rausziehe und ey, lass mal kurz mal quatschen und so weiter. Und da war mir echt nicht mehr danach. Also das war so offensichtlich rechtsradikal durchsetzt. Ich würde fast schon sagen, eingenommen, dass sich da keiner mehr rausreden kann, aus meiner Sicht. Und wenn jemand da wirklich hingeht danach mit der festen Überzeugung wiederkommt, ich habe da keinen Neonazi gesehen, dann lügt er entweder oder er weiß nicht, wie die auch aussehen können.
Oder er weiß nicht, was diese Fahne bedeutet. Du hast ja dann
Genau.
Flaggenkunde gemacht auf der Seite von Volksverpetzer. Ich stelle den Beitrag mal in die Shownotes. Das arbeitet nämlich richtig schön auf, welche Geschichte diese Flagge hat und diese Farben. Weil ich weiß, es gibt auch Leute, die sehr viel Probleme haben mit Schwarz-Rot-Gold. So
Ja.
als Zeichen von Patriotismus. Und das gleiche mal setzen mit Nationalismus. Tatsächlich ist es aber mal interessant, sich mit diesen Farben auseinanderzusetzen, die sehr viel mit Freiheitskampf zu tun haben gegen Napoleon. Und auch tatsächlich dann die Farben waren der ersten demokratischen Bewegungen in Deutschland so. Also was man da im 19. Jahrhundert als unter demokratischer Bewegung verstehen konnte, ist natürlich nicht dasselbe, was wir jetzt haben. Aber das sind so die Anfänge und das sind die Farben, die sich die Leute gewählt haben. Und ich finde
Ja,
das
also die,
besser als schwarz-weiß-rot.
also diese Geschichte der schwarz-rot-goldenen Flagge ist tatsächlich, da war ich auch überrascht, das wusste ich auch nicht, tatsächlich echt eine sehr positive
Ja.
Geschichte, die sehr viel eben tatsächlich auch mit Einigung und mit Zusammenhalt zu tun hat und tatsächlich auch immer ein Widerstandssymbol war. Also, dass das dann 1919 dann zur Flagge erkoren wurde, gab es natürlich auch ganz großen Widerstand dann unter den Nationalisten, die dann lieber ihre Kaiserfarben wieder haben wollten. Und noch bis in die 60er hinein war das ein Zeichen der Rechten, also der ganz klar Rechtsradikalen. Wir wollen hier wieder so wie früher, so wie das damals war. Und was wir auch nicht vergessen dürfen, dass dann 1933 nach der Machtübernahme, 2 Monate nach der Januarwahl, gab es dann die nächste Wahl, wo dann damit die Gleichschaltung nur noch möglich wurde. Und da ist dann tatsächlich symbolisch zum Volkstrauertag die schwarz-rot-goldene Flagge eingeholt worden und wieder gegen die schwarz-weiß-rote ersetzt worden. Also das waren, und die blieb dann auch erstmal 2 Jahre Nationalfarbe, bis dann das Hakenkreuz kam. Und auch die baut letztendlich auf demselben Farbschema schwarz-weiß-rot auf. Auch wenn das Rot da ganz, ganz klar im Vordergrund steht, weil man halt, und bezwar das Hakenkreuz dann zentral gesetzt ist. Also die Flagge hat einen ganz, ganz bedeutlichen rechtsradikalen Bezug. Und wer das bis heute leugnet, der hat entweder das sich nicht angeguckt oder will es nicht wahrhaben. Und ich glaube, dass wir also mit dieser schwarz-rot-goldenen Flagge so Probleme haben, ist, dass das jetzt die letzten 5 Jahre durch Pegida so vereinnahmt worden ist. Also ich weiß noch, dass ich 2018 Als dann WM war, echt so kurz mal, wie so dachte, okay, jetzt irgendwie so wie früher, WM 2006, so Flagge rausholen, dann war so, oh nee, scheiße, nee, ja, dann denken die vielleicht, die wäre dann sowas. Also
Ja
das ist
klar, aber
richtig
es gab schon
wie so ein Nerv im
2006
Kopf
Leute,
ist,
die
ne?
sich wenigstens mit geballter Faust darüber aufgeregt haben, und ein bisschen rumgemosert haben, dass jetzt die ganzen Fahnen wehen. Und um ehrlich zu sein, ich fand es jetzt aber nicht so schlimm. Erstmal, weil im Zusammenhang mit Fußball eine Fahne zu schwingen, ist jetzt nicht so schlimm, ja. Da drehen nicht gleich alle durch. Und so die positive Geschichte mit dieser Fahne zu verbinden und die ein bisschen zu feiern, ist jetzt auch nicht so schlecht. Vor allem, weil 2006 ja unter anderem auch, ich glaube, auf der Straße des 17. Juni,
Juni.
auf der Straße 17. Juni, war dann auch Public Viewing. Und da wurden ja nicht nur deutsche Fahnen gesprungen, sondern auch die von den jeweiligen Gegnern. Die türkische Fahne war dann neben der deutschen Fahne. Also es war eigentlich alles sehr angenehm als Bild, würde ich mal sagen.
Ja, und ich hatte auch nicht das Gefühl, dass da jetzt was überhöht wird. Also, dass man jetzt
Ja.
halt eine Flagge schwenkt und damit aber eigentlich meint, Deutschland den Deutschen und von der Maas bis an die Memel. Also, ich hatte da schon das Gefühl, man hat sich da jetzt auf so ein neues Nationalgefühl gerade geeinigt. Deutschland in den
Vor
Grenzen
allem
von
ein
1990.
inklusives und diverses, weil
Genau,
man
ja.
die Fahne als gleichberechtigt neben anderen gesehen hat, nicht als Überhöhung, sondern als ein Teil vom großen Ganzen.
Ja, das ist schon. Finde ich auch immer wieder so krass, dass wir dann jetzt im Jahr 2020 ja immer noch so mit den, zumindest so grundlegend mit denselben Problemen kämpfen, wie halt schon vor 100 Jahren. Also wir hatten auch schon vor 100 Jahren einen richtig schlimmen Flaggenkampf.
Ja,
Als dann, als, als,
Flaggenkrieg.
als, als Flaggenkrieg, ja,
Ja, ja.
als diese Flagge dann 1919 eingeführt wurde, gab es natürlich auch Widerstand. Dann gab es den Kapp-Putsch, wo Schwarz-Weiß-Rot omnipräsent war, auch der Hitler-Putsch, also, na, das war
Reichskanzler,
ganz
die
klar
wegen dem
immer.
Streit gehen mussten.
Ja, genau. Also da gab's die ganze Regierung sind deswegen zerbrochen, weil es da Uneinigkeit drüber gab. Also das ist alles und das ist alles jetzt nicht so super lange her. So die 20er Jahre sind jetzt 100 Jahre her. Wir erleben das jetzt gerade dieses Jubiläum. Das wird jetzt schwierig, dann da Leute zu finden, die das selber aktiv mitbekommen haben. Ich glaube, der Zug ist auch abgefahren. Aber ich plane jetzt auch so für die nächste Zeit da mehr Threads zu diesem Thema. Also erstens bin ich ja sowieso Geschichtsnerd und liebe das einfach
Sehr
total, mich mit
gut.
Geschichte auseinanderzusetzen. Und ich glaube, wir brauchen echt dringend mehr Bildung über die Politik der 20er Jahre. Einfach, dass wir auch daran sehen, was hat man damals eigentlich falsch gemacht, was waren denn damals so die Gründe, dass sich so über Jahre so ein Rechtsradikalismus einfach weiter ausbreiten konnte in der Gesellschaft, bis es dann irgendwann auch dann tatsächlich eine demokratische Mehrheit dann einfach dafür gibt. Und das
Ja,
geht
aber
jetzt halt
der
gerade los.
Unterschied,
Also.
der Unterschied zu den 20er Jahren, hoffe ich, ist, dass wir nicht so eine extreme Wirtschaftskrise haben.
Oh, ich fürchte, das kann schon noch kommen. Ich glaube, der große
Ja,
Unterschied ist
ich
vor
habe
allem,
gesagt, ich
dass.
hoffe, ja.
Also der große Unterschied sehe ich vor allem, dass wir das nicht mehr mit so einem militaristischen Gedanken immer denken. Also diese Vorstellung,
Ach
dass halt
so,
dann die AfD, selbst dass die.
was ist denn mit unserer China-Politik? Was ist denn mit unseren
Ja,
Auslandseinsätzen? Was
ja,
ist
ja,
denn
ja,
mit
ja,
unserer
das.
Russland-Politik? Also, dieser militärische Bums ist schon noch da. Wir verdrängen ihn nur, ja.
Genau, der
Also
militärische
wir
Bums ist
reden
jetzt
nicht
halt.
in der
Ist,
Öffentlichkeit über Soldaten, wir setzen uns nicht mit den Auslandseinsätzen auseinander, wir reden nicht über die, also nicht wirklich wird sich kritisch damit auseinandergesetzt, finde ich jedenfalls, ja.
Na,
Und
also was ich damit meinte, ist, dass dieser Krieg jetzt nicht mehr so unmittelbar dann vor der Haustür steht. Also ich sehe jetzt nicht,
ja,
dass wir
was
in den
es
nächsten
in
Jahren
meinen Augen
nochmal
eher
gegen
noch
Frankreich
gefährlicher
ins Feld.
macht.
Ja, es macht's gefährlicher, aber es ist, ich glaube auch tatsächlich, dass wir dadurch aber auch nochmal mehr, also jetzt als kritische linke Öffentlichkeit dann nochmal mehr Leute auf unserer Seite haben, wenn es wirklich darum geht, Krieg erstmal auch grundsätzlich zu verurteilen und auch zu sagen, auch wenn er in 3.000, 4.000 Kilometern stattfindet, ist es zu verurteilen, wir machen das nicht. Ich glaube nicht, dass du jetzt aktuell selbst unter den krassen Rechten jetzt super viele Leute dafür gewinnst, dass in den Krieg ziehen wieder so geil ist. Ich glaube
Nein,
tatsächlich,
das
dass
wird sie
das
natürlich
vielleicht
nicht.
so ein Punkt ist, den wir so ein bisschen doch überwunden haben, dass so dieses direkt militärische im Sinne, die Gesellschaft richtet sich militärisch aus, dass das tatsächlich ein bisschen durch ist inzwischen.
Ja, aber dann musst du dich definitiv mal mit dem Versailler Vertrag auseinandersetzen und den ganzen anderen Verträgen, die in den Pariser Vororten gemacht wurden nach dem Ende des Ersten Weltkrieges. Weil es gab schon britische Diplomaten, die gesagt haben, also wenn wir diesen Friedensvertrag verabschieden, verabschieden wir sozusagen einen Vertrag, der uns einen nächsten Krieg garantiert.
Ja, die Leute gab es schon damals, ja, das stimmt.
Nee,
Und es
also die
lief.
Leute haben halt gesehen, dass dieser Friedensvertrag absolut untragbar war. auch für die deutsche Öffentlichkeit, egal wie militaristisch du eingestellt warst, er war einfach ungerecht, sage ich es mal so. Weil wirklich jedes Land, also die Deutschen waren halt dann die Verlierer. Jedes Land hat aber mitgemischt und alle wollten eigentlich diesen Ersten Weltkrieg. Die Schuld wurde dann halt den Verlierern gegeben, ist klar, weil sie verloren haben. Aber die Friedensbedingungen waren halt hart.
Ja, die Friedensbedingungen sind vollkommen inakzeptabel und so entmachtete Großmächte sind da natürlich dann dementsprechend aber sehr gefährlich. Das hat sich ja dann ein paar Jahre oder 14 Jahre später auch dann sofort gezeigt. Was ich jetzt viel mehr meinte, ist, dass man, glaube ich, heutzutage nicht mehr mit diesem preußisch-militärischen Stil unbedingt Mehrheiten bekommt. Also die Nazis sind da einfach inzwischen ein bisschen anders drauf. Die sind auch ein bisschen schlauer, als wir das generell immer so tun.
Ja, also du holst keinen mehr hinter dem Ofen hervor, wenn du sagst, also wir müssen jetzt gegen unseren französischen Erbfeind in den Kampf ziehen.
Genau, also es wird zu so einer Fehde, ich würde mal sagen, innereuropäisch, glaube ich, wird es nicht nochmal kommen. Das ist, glaube ich, schon noch so.
Das machen wir jetzt anders. Wir lassen einfach Merkel den Macron ignorieren.
Genau. So, der kann da schöne Reden halten, wie er will. Wir haben einfach nicht zugehört.
Genau. Gut, dann kommen wir mal zu den Folgen von diesen Demo-Tagen. Erstmal Bericht von der Tagesschau vom 30.08. Die fassen das nochmal ganz gut zusammen. Und dann O-Töne von den verschiedenen Politikern, die alle ganz entsetzt sind.
Was diese Rechtsextremisten nämlich von unserer Demokratie halten, das zeigten sie, als sie die Absperrungen vor dem Bundestag überwanden und auf den Stufen davor die Reichsflagge schwenkten. Insgesamt waren die Demonstrationen geprägt von den unterschiedlichsten Hintergründen der Beteiligten. Tina Handel war gestern und heute in Berlin unterwegs und hat versucht zu erkunden, wie sich diese unterschiedlichen Gruppen vermischen.
Spurensuche am Tag danach entlang der Route. Wer war hier eigentlich genau auf der Straße? Offenbar sogar eine internationale Szene von Corona-Leugnern und Rechtsradikalen. Sie nutzen die bunten Bilder des Wochenendes, Esoterik und ein bisschen Hippie-Geist. Das war für viele an diesen beiden Demotagen anziehend.
Es war eine wunderbare Stimmung über den ganzen Platz. Es war friedlich, es war Freude. Man hat das Gefühl, man ist eine Familie, eine Menschheitsfamilie.
Also gerade saß ich zum Beispiel in dieser Straße, da war eine Massenmeditation, da war wirklich eine Viertelstunde lang, da haben die Leute geräuchert, haben alle gesessen auf ihren eigenen Decken mit Mandalas und Goa-Mustern und alles, also gemischte Leute und wir haben wirklich eine Meditation gemacht von 15 Minuten, wo alle komplett still waren, es war eine Energie im Raum.
Und so ganz soft geht man auf einmal mit einer Reichsbürger-Idee nach Hause.
Es fällt auch immer wieder der Begriff Friedensvertrag. Damit Deutschland souverän wird. Ich weiß jetzt nicht genau, was da dran ist, aber das hört sich gut an.
Und wer jetzt weiter eintauchen will, wird abgeholt. Entlang der Demo-Route, Angebote, wohl tausendfach an die Teilnehmer verteilt, kommen in unsere Telegram-Gruppe, kommen in den Chatraum. Alles wirkt bunt und liebevoll. Nach ein paar Klicks herrscht ein ganz anderer Ton. Das Pack mache es nicht mehr lange. Ab September beginne die neue Zeit. Herzchen, willkommen in der Echokammer mit Dagi, Biggie und Co. Auffällig der Versuch, Familien anzusprechen, auch heute am Brandenburger Tor. Diese Mutter schildert ihre Probleme in der Pandemie.
Die älteren Kinder mussten die jüngeren Kinder betreuen. Und die haben keine Möglichkeit gehabt, ihre Schulaufgaben oder Ähnliches zu Hause zu machen. Keine Betreuung.
Sie müsse jetzt in den Widerstand, sagt die Mutter. Vor der Bühne stehen schon Gruppen bereit, die so viel Verzweiflung in ihre Bahnen lenken könnten. Die Reichsflagge am Kinderwagen, gängiges Accessoire. All diese Lebenswelten der letzten Tage sind jetzt auf jeden Fall besser vernetzt.
Ja, wir sind ja nicht umsonst nach Berlin gefahren, um dann einfach wieder zu gehen. Man trifft ja viele Gleichgesinnte und dann trifft man sich halt in einer kleinen Gruppe und unterhält sich.
Und Berlin mit seinen Symbolorten wird weiter eine große Anziehung haben.
Ja, die Mutter tut mir natürlich sehr leid und sie hat ja mit ihrem Anliegen, was jetzt die Folgen und das, was sie erlebt hat und die Kinder erlebt haben, während der Corona-Krise, während des Lockdowns, Corona läuft ja noch, das tut mir ja sehr leid, aber dann im Anschluss halt, da steige ich dann wieder aus und denke mir, Mensch, vielleicht ist es ganz gut, wenn die Kinder wieder in die Schule gehen und weg von dir sind.
Ja, das ist auch so ein, also Kinder ist ja so ein Schlagwort dann immer, ne? Also
Ja.
auch die Rechten nutzen ja auch dann immer gerne sich den Kampf gegen Kinderprostitution oder gegen Kinderschänder, die müssen die Eier abgeschnitten werden, ne? Weil man mit so einem Thema ja selten jetzt wirklich polarisiert in dem Sinne, oh, ich bin aber dafür, dass man Kinder weiter sexuell missbrauchen darf. Also da wäre ich sowieso mal hellhörig. Und was die Leute auch alle immer vollkommen unterschätzen, ist, dass diese Nazi-Ideologie ja erst dann so richtig aufgeht, wenn sie merken, es gibt ein Volk, also es gibt so einen Volkswillen. Wir stehen jetzt hier alle zusammen, wir sind alle nett zueinander, wir werden hier akzeptiert. Dann ist ja in deren Ideologie schon alles klar. Also dann fühlt man sich soweit ermächtigt und soweit auch gerechtfertigt für das, was man da tut, dass man auch mal am Abend dann nochmal schön irgendwie versuchen kann, irgendwie in den Reichstag reinzurennen. Also ja, wir hören es, glaube ich, in diesem Beitrag was perfekt, ne? Diese Naivität. Ne? Friedensvertrag hört sich erstmal gut an. Er hat keine
Was heißt denn
Ahnung, was
das
das konkret
überhaupt? Also,
bedeutet. Na, der Reichsbürger geht ja davon aus, dass
nein,
dass
ich
das
weiß,
da.
was das bedeutet, aber ja,
So.
okay, erzähl jetzt nochmal unseren Hörerinnen und
Ich erzähle
Hörern,
es
dass
noch
wir
mal
vielleicht
kurz,
das.
ich fasse jetzt auch schnell zusammen. Na, man geht davon aus, das Deutsche Reich ist eben noch rechtskräftig. Der 2 plus 4 Vertrag von 1990 ist nicht gültig gewesen. Und dementsprechend bestehen immer noch diese alten deutschen Reichsgrenzen. Das habt ihr letztens im Alias-Podcast nochmal richtig gut, super Beitrag von Danny, den kannte ich in
Shoutout
einem
an
Clip
Danny.
mit. Ja, was für ein Fund. Ich kannte den Clip sogar von irgendwoher schon mal. Ich habe das schon mal gesehen, wie Theo Weiger jetzt sagt, natürlich brauchen wir noch die alten Ostgebiete wieder. Also das war tatsächlich bis 1990 auch noch ein politisches Thema. Ist danach halt in der Versenkung verschwunden. Sich da, glaube ich, dann eh in diesem Freudentraume, ey, egal, deutsche Einigung, hat man es, glaube ich, eh so ein bisschen vergessen. Und dass man das aber offensichtlich ja noch nicht richtig vernünftig abmoderiert hat, sieht man jetzt an solchen Bewegungen. Und diesen Einbeiter da von 2004, ne, also den würde man heute auf gar keinen Fall mehr senden. Also noch für Leute, die jetzt nicht den Alias-Podcast gehört haben, da war ein Beitrag von 2004, wo man zum ersten Mal, glaube ich, sich in den Tagesthemen damit beschäftigt hat und das halt noch so unkommentiert, so ein bisschen flapsig, haha, guck mal, wie bescheuert die sind, so also weggesendet hat. Das würden wir heute mal auf gar keinen Fall mehr machen, weil das halt einen viel größeren Resonanzraum inzwischen
Ja,
hat.
vor allem waren
Und
die
ja,
zu
jetzt
dem
klappt, ne?
Zeitpunkt schon ein Problem für die Behörden, wa? Also
Ja.
die Flyer bezüglich des Umgangs mit Reichsbürgern sind bei uns schon Mitte der 90er gedruckt worden für die Finanzämter etc. pp.
Ja, krass, ne? Dass sich das dann immer noch so weiterzieht. Und also dieser Friedensvertrag das ist natürlich ein super Wort. Ne? Friedensvertrag klingt erstmal super, hat der Mann ja gerade gesagt. Wie schön. Friedensvertrag heißt aber eigentlich, wir wollen erstmal halt sozusagen die Grenzziehung nochmal neu verhandeln und wir wollen vor allem das Grundgesetz abschaffen. Ne? Also die Reichsbürger stellen sich dahin, sagen, wir bekennen uns zu den ersten 20 Artikeln des Grundgesetzes, aber dann hier Einigkeitsklausel und so weiter, das ist ja alles noch gar nicht richtig am Start. Jetzt müssen wir das nochmal neu machen, dementsprechend sind wir nicht souverän und halt immer noch im Krieg mit dem Alliierten. Und das ist das Ding. Der Friedensvertrag bedeutet, wir haben jetzt endlich mal einen Frieden mit den damaligen Siegermächten, also mit den USA, mit Frankreich, mit England und Russland. Dementsprechend ist Deutschland weiterhin noch in deren Hand, ist eine BRD, GmbH und das müssen wir jetzt auflösen. Und Friedensvertrag ist dann natürlich einfach ein schönes Wort. Das klingt erstmal ganz angenehm, aber heißt eigentlich alles so wie früher. So, wir machen nochmal Deutschland wie damals. Und das kann niemand, also kein Demokrat kann das unterschreiben. Keiner.
Na, vor allem würden wir dem Polen polnisches Gebiet wegnehmen wollen.
Wir würden auch die französischen Gebiete ja dann wieder bekommen. Also das ist vollkommen abstrus, was dort geäußert wird. Ne? Das ist völlig klar, es geht gar nicht. Und was ich mir sowieso immer frage, also selbst wenn das jetzt nur so ein Juristending ist, so, ah, guck mal, hier gibt es auch diese eine Klausel und die könnte aber mal noch so und so auslegen und so. Also selbst wenn das jetzt irgendwie juristisch haltbar wäre, was würde denn das jetzt für uns verändern? Also was wäre denn jetzt dann anders? Glaubt ihr wirklich, dass dann alle Staaten sagen, oh, stimmt, da haben wir die eine Klausel ja gar nicht gesehen, oh, wie konnte uns das nur passieren? Naja, dann müssen wir jetzt nochmal, also da wird ja sich ja nichts verändern. Da wird,
Also,
das ist so eine vollkommene
wir haben ja über
fadenscheinige Debatte.
militärische Einstellungen geredet. Ich glaube, die militärische Einstellung von Frankreich und Polen und Tschechien und Co. wäre dann sehr schnell zurück, ja. Weil da würden sie dann auch keinen Spaß mehr verstehen. Also Ländern souverän, also souveränen Ländern ihren Grund und Boden wegnehmen zu wollen, wäre ja kriegerische Handlung.
Aber dementsprechend können Sie das so nicht sagen. Dementsprechend wird es um so einen lustigen Begriff wie Friedensvertrag fallen, der auch dann dort sofort geschluckt wird. Ne? Also ich will nicht wissen, wie viele Leute jetzt mit diesem Gefühl nach Hause gehen, ey, Deutschland braucht echt mal einen Friedensvertrag und sich wirklich, das glaube ich denen ja ernsthaft, sich dann auch nichts Schlimmes dabei denken. Das klingt doch nett.
Ja, Friedensvertrag, also dieses Wording muss man ihnen ja lassen, den Rechten, das haben sie drauf. Ja.
Ja, na gut,
Also
es bleibt ja noch
so
nichts anderes übrig,
Menschenfänger,
ne?
das sind sie schon immer gewesen und das werden sie wahrscheinlich auch immer sein.
Ja, ich glaube sogar auch, dass bei diesen Reichsbürgern auch wirklich echt viele dabei sind, die das in so einer blöden, dummen Naivität und diesem Gefühl von, ach, Geschichte ist doch echt spannend und das war doch früher aber schon ganz interessant, sich dann da hinstellen und wirklich gar nicht, also, ja, obwohl, das weiß ich nicht, also diese Reichsbürger sind schon so offen rassistisch immer, das kann eigentlich keinem. Also ich sag mal jetzt ein offener, liberal denkender Mensch, der müsste dort irgendwann aussteigen, weil da einfach Sätze dann fallen, die sind sowas von überhaupt nicht akzeptabel. Das ist schon wirklich rechts, also wirklich hardcore rechtsradikal, diese Reichsbürgerbewegung. Lasse ich wirklich keine andere Meinung mehr zu.
Naja, kommt drauf an, wen du triffst. Es
Ja,
gibt unterschiedliche Typen von
Verfassungsschutz sieht das,
Reichsbürgern
ja,
tatsächlich.
Verfassungsschutz sieht das natürlich sowieso alles ein bisschen anders, ist mir schon klar, aber.
Ja, aber du, also ich nehme die jetzt nicht in Schutz. Tatsache ist aber, dass es die verschiedensten Ausprägungen dieser Bewegung gibt. Es gibt tatsächlich ein paar, die das unter anderem wegen Steuervorteilen machen und denken, die können damit dem Finanzamt irgendwie eine lange Nase ziehen. Kommen sie natürlich nie mit durch, aber ist super anstrengend. Dann gibt es welche, die denken wirklich, dass mit dem 2 plus 4 Vertrag sei nicht rechtsgültig. Die leben halt in ihrer eigenen kleinen Welt, sind nicht sonderlich aggressiv, sind halt bloß nervig. Ja, und damit kommt man noch irgendwie klar. Aber dann gibt es die Leute, wo man denkt, ja, die willst du eigentlich nur mit schusssicherer Weste besuchen. Und die sind auch super rassistisch. Also.
ja, ich glaube, die anderen sind auch rassistisch. Ich glaube schon, dass das so ein, auch noch so ein
Ja,
Grundthema
aber
ist,
die
weil
lassen
man,
es halt nicht so
also
offensiv raushängen wie die anderen.
die wollen ja dann, die glauben ja wirklich dann da dran, dass es früher eben alles super war. Also früher, als wir noch einen Kaiser hatten, als Deutschland halt noch ein ganz anderes Land war, damals war es ja noch gut. Und ich kann auch erstmal diesen Impuls schon nachvollziehen, dass man sich sowas wie zurückwünscht, ne? Also ich wünsche mir auch bestimmte politische Prozesse wieder zurück, die wir eigentlich mal hatten oder die ich zumindest noch so aus Geschichtsbüchern dann irgendwie
Ja,
kenne.
aber was ich nicht verstehe, ist, wenn du halt irgendwie Mitte 40 bist und dir denkst, oh, ich will den Kaiser zurück, ja? Das ist jetzt mittlerweile 100 Jahre her.
Ja, ich.
Also
Also.
wenn du dir denkst, oh, früher war alles besser, dann sag doch, ich will die DDR zurück oder irgendwas, aber warum willst du den Kaiser zurück? Also dazwischen hatten wir schon ein anderes demokratisches Land, dann hatten wir eine Diktatur, dann hatten wir noch eine Diktatur.
Jetzt haben wir eine Corona-Diktatur.
Ja, genau. Also diese Idee, sich unbedingt einen Kaiser zurückzuwünschen, die verstehe ich halt nicht.
Ja, ich glaube schon, dass da einfach dieser Wunsch da ist nach so einer ruhigen, friedlichen Zeit von früher, was aber so diffus ist, dass es überhaupt nicht greifbar ist.
Ja, aber wenn
Aber
man
das,
sich
also
mit der
es.
Geschichte auseinandersetzt, vor allem zur Kaiserzeit, also der Kaiser, von dem wir jetzt sprechen, ja, das ist ja natürlich der Kaiser der Hohenzollernlinie. Das hat auch nicht lange
Wilhelm der
gedauert, von
Zweite.
1871 bis 1914. Das war eigentlich nichts. Davor gab es das.
1918, sorry.
Nee, 1871.
Ja, aber 1918, du hast 1914 gesagt.
Ach, 1918, ja. Also, naja, okay.
Ja, er hat ja noch 4 Jahre, wo er dann so Schiffe taufen durfte und
Ja,
Orden verteilen
theoretisch
lassen.
war er offiziell noch Kaiser. Jedenfalls, davor hatten wir verschiedene Staatsorganisationen in dem Deutschen Reich. Ja, davor hatten wir Heiliges Römisches Reich deutscher Nation und zwischendurch ein bisschen Besetzung von Napoleon. Also die Zeit mit einem Kaiser war nie ruhig. Die Zeit unter Kaisern, unter anderem der verschiedenen Linien während des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation, war besonders unruhig, weil du dazu noch innerdeutsche Kriege hattest, weil sich die verschiedenen Kurfürsten auch immer gerne mal die Köpfe eingeschlagen haben. Also unter einem Kaiser war es auch nicht besonders einfach zu leben und ruhig war es schon gar nicht. Und unter dem Hohenzollern-Kaisern war es auch super anstrengend, ja.
Ja, vor allem, man hier hat Preußisch hoch drei. Also, ich meine, es gibt ja auch halt einen Grund, dass sich genauer eben dieser harte preußisch-militärische Stil dann auch sehr, sehr schnell mit den Nazis arrangiert hat. Also, die Überschneidungen sind ja auch da sehr groß gewesen, so gerade in diesen imperialistischen Gedanken. Also, worauf ich eigentlich eher so ein bisschen raus will, dass ich glaube, jetzt du und Jenny und auch ich, wir sind jetzt, glaube ich, gar nicht mal so, dass wir nicht auch zumindest in Ansätzen leicht verschwörungstheoretische Glauben haben. Also ich glaube zum Beispiel tatsächlich an eine gewisse Form von Kraft innerhalb eines Staates, die es dann zum Beispiel verhindert, dass sowas wie Cum-Ex vernünftig aufgeklärt wird. Oder dass halt dann so ein Scholz sich trotz schlimmster Verfehlungen und klar war, er hatte auf jeden Fall seine Finger im Spiel, dann einfach trotzdem dann noch durchboxen kann. Da glaube ich definitiv, dass es da Kräfte im Staat gibt, die das forcieren. Das Problem ist halt nur, ich habe dafür erstmal keinen Beweis. Ich habe da vielleicht Hinweise, ich habe bestimmte Verhaltensweisen, die mich dann darauf schließen lassen. Aber ich stelle mich halt dann nicht hin und sage, so Leute, ich habe es jetzt verstanden, so und so sieht's aus, folgt mir bitte alle. Sondern ich stelle halt dann vielleicht so in einer Art Gedankenkonstrukt, was man vielleicht so sehen kann, aber da müsste noch ganz viel gemacht werden. Und schaut doch mal hier und vielleicht findet jemand doch was. Also versucht man halt eben dann die Welt tatsächlich in ihrer Komplexität zu geben und merke ja sehr schnell, okay, mit so einer billigen, die Welt ist einfach gegen uns, Variante komme ich halt eben nicht so wirklich weit. Wir hatten ja bei Jung und Naiv gestern Precht, der auch nochmal so schön gesagt hat, so Intelligenz und gerade halt so diese Offenheit, diese Liberalität ist einfach sehr, sehr viel anstrengender und führt vor allem dann letztendlich dazu, dass man eben gar nicht mehr unbedingt so extrem radikal wird, weil man irgendwann merkt, die Welt ist so hochkomplex und ich kann es ja dann gar nicht mehr ich kann es ja gar nicht allen recht machen mit meinen Wünschen. Mit so einem einfachen Weltbild, Freund, Feind, ist das einfach sehr schnell klar und dementsprechend ist auch dein Tag dann endlich mal richtig strukturiert und du weißt, was du zu tun hast, nämlich hier gegen die Merkel-Diktatur kämpfen.
Ja, aber es gibt ja auch selbsternannte Liberale, die diesen Verschwörungstheorien glauben. Also nur weil die Welt komplex ist, heißt das ja nicht, dass Liberale dem nicht auch verfallen. Durchaus. Also,
was meinst du jetzt genau mit liberal? Meinst du jetzt so bürgerlich gebildet oder?
Ja, das ist ja der Punkt, auf den ich hinaus wollte, weil diese Demos wurden auch ein bisschen so strukturtechnisch angeguckt. Und es wurde festgestellt, eher höherer Bildungsgrad, eher finanziell, ökonomisch doch besser gestellt. Also was jetzt die Demonstrationsteilnehmer angeht, die nicht gerade mit einer Reichsflagge rumgelaufen sind, sondern so eher die Herrn Ballweg gefolgt sind. Und dann fragt man sich natürlich, ja okay, das sind genau die, die irgendwelche seltsamen Verschwörungstheorien von sich geben, die meinen, Corona ist nicht so schlimm oder existiert nicht. Also durchaus gebildete Menschen, die von sich selber sagen würden, also ich bin ein liberaler Mensch, ich bin ein offener Mensch, aber das mit der Merkel und was hier mit Corona gemacht wird, das gefährdet mich und meine demokratischen Rechte. Also ja. Liberal zu sein, gebildet zu sein, heißt nicht davor gefeit zu sein, auf Verschwörungstheorien reinzufallen.
Ja, na, ich würde da immer so ein bisschen unterscheiden zwischen den Leuten, die da hingehen, weil sie QAnon-Anhänger sind und sich da reingelesen haben und jetzt glauben, sie müssen jetzt hier echt was verändern und halt dann Leuten, die da mit so einer ganz großen Gelassenheit da hingehen und sagen, ja, mein Gott, die muss man halt nicht so ernst nehmen. Also die ihr Ziel da viel, viel höherwertig halten, als dass man dann auch auf sowas wie Antifaschismus und Antirassismus achten dürfte.
Also ich finde die, um ehrlich zu sein, viel gefährlicher.
Ja, das sind auch genau die, vor denen ich Angst habe. So, dass die Nazis durchdrehen oder dass es Nazis gibt, das weiß ich, so, das ist mir klar. Aber ich kenne halt eben auch noch so eine Zeit früher aus Berlin, wo vollkommen klar war, wenn es hier einen Nazi-Aufmarsch gibt, dann haben wir eine Demo, die ist dreimal so groß. Beziehungsweise eine Gegendemo, die ist dreimal so groß wie die Hauptdemo. Und wenn die wirklich mal übertreiben, dann hat das irgendwie eine Form von Konsequenz und dann passiert was. Und ich habe jetzt auch wieder das Gefühl, politisch passiert eigentlich gar nichts. Also in Seehofer hat sich ja noch nicht mal wirklich jetzt darüber ausgelassen, dass es jetzt wirklich Rechtsradikale waren, hat von irgendwelchen Chaoten gesprochen. Danach kommen sofort wieder irgendwelche Hufeisentheorie von Idioten um die Ecke, die halt meinten, ja, wisst ihr noch, als Greenpeace da ihr Transparent aufgehängt haben, das war genauso.
Oh ja, schlimm. Das fand ich am allerschlimmsten. Also das habe ich gedacht, nee.
Wo ich auch glaube, das machen die auch gar nicht, weil die das jetzt so finden, sondern weil die wissen, ah, das ist jetzt ein guter Punkt, um vielleicht noch ein paar Wählerstimmen irgendwo abzugreifen. Also bringe ich das jetzt mal schnell, diesen Hufeisenscheiß. Und jetzt sage ich den. Ah nee, genau, dann halt eben so, dann jetzt halt so vorne, da müssen wir halt eine Bannmeile machen. Da müssen wir jetzt halt ein Aha-Graben da einziehen. Also ich denke, Leute,
ja genau, und deswegen spiele ich hier noch den vorletzten Clip ein, weil die O-Töne haben wir uns noch nicht angehört und danach kommen wir zu den Demo-Folgen, die unter anderem mit diesem Wassergraben zu tun haben.
Es war ein sogenanntes Foreshadowing.
Parlamentsburggraben. Aber erstmal die O-Töne aus Berlin.
Das Reichstagsgebäude am Tag danach. Polizisten sichern die Treppe. Jene Treppe, von der gestern Bilder produziert wurden, die für viel Aufsehen, viel Empörung gesorgt haben. Rechtsextreme Demonstranten durchbrechen eine Absperrung und stürmen die Bundestagstreppe hinauf. Sie schwenken Reichsflaggen. Der Bundespräsident reagiert entsetzt auf die Vorkommnisse. Reichsflaggen und rechtsextreme Pöbeleien vor dem Deutschen Bundestag sind ein unerträglicher Angriff auf das Herz unserer Demokratie. Das werden wir niemals hinnehmen. Morgen will der Bundespräsident den Polizisten im Schloss Bellevue für ihren Einsatz danken. Derweil wird auch diskutiert, wie es dazu kommen konnte und was verbessert werden muss. Union und SPD wollen deshalb den Ältestenrat des Bundestags zusammenrufen.
Es kann nicht angehen und es darf nicht hingenommen werden, dass einige jetzt mit Symbolen aus einer schlimmen, dunklen Vergangenheit vor dem Gebäude des Bundestages auftreten, dem Reichstagsgebäude, und das wichtigste Symbol unserer Demokratie, das Parlament, deshalb missachten.
Auch die Oppositionsparteien fordern Aufklärung und eine bessere Analyse im Vorfeld von solchen Demonstrationen. Bei den Veranstaltungen gestern gegen die Corona-Maßnahmen in Berlin waren auch einige hochrangige AfD-Parteifunktionäre dabei, wie Björn Höcke. Die AfD will das Vordringen auf die Reichstagstreppe nicht überbewerten.
Gestern hat in Berlin die Mitte der Gesellschaft einen ganzen Tag lang friedlich demonstriert. Da macht es auch nicht die ganze Sache kaputt, wenn am Ende Provokateure und Randalierer Gewalt verbreiten.
Viele, nicht nur in der Politik, sehen das anders. Für sie werden von diesem Tag vor allem diese Bilder in Erinnerung bleiben. Rechtsextreme auf den Stufen vom Bundestag.
Ja, was ich mich frage, wusstest du, dass wir einen Bundespräsidenten haben?
Ja, habe ich mal von gehört, so entfernt. Aber der hat sich bis jetzt relativ zurückhaltend gezeigt. Bin ich auch echt enttäuscht. Also ich fand ihn in seiner Rolle bis jetzt als neuer Präsi eigentlich echt ganz cool. Er hat ein paar wirklich geile Reden gehalten, aber dass da jetzt so wenig kam, also vor allem so wenig, ich will nicht sagen Verbindendes, weil man kann natürlich das schwer verbinden, aber so ein bisschen was erstmal so beruhigt. Also jetzt bräuchte man eigentlich erstmal so eine Präsidentenrede. Okay, Leute, kurz mal ein bisschen Metaebene. Okay, das ist schlimm, was da passiert ist, aber wir müssen jetzt das und das machen. Und das finde ich sehr enttäuschend, dass da bis jetzt halt nur so, so Abwehrmechanismen das jetzt irgendwie geäußert worden sind. Und gar nichts irgendwie in die Richtung, wie kriegen wir das jetzt irgendwie noch geschissen, dass uns hier nicht gerade die Gesellschaft auseinanderfliegt.
Ja, was mich so stört, ist diese selbstverständliche Haltung von Politikern, die im Parlament sitzen und der Meinung sind, das ist unser, ja. Das ist unser und wir beschützen das so, wie wir es für richtig halten. Und dann kommen sie auf die Idee, und wie wir das beschützen ist, indem wir alle anderen aussperren. Und das ist in meinen Augen eine viel antidemokratischere Handhabung der ganzen Situation, als gesund wäre. Also Menschen jetzt sozusagen fernzuhalten vom Gelände des Bundestages, weil wir wollen da eine Bannmeile haben, da darf keiner mehr demonstrieren. Ich kann mich noch an die Bilder erinnern von 1990, da war der ganze Platz vor dem Bundestag voll mit Fahnen und Menschen, die gefeiert haben, unter anderem. Kohl hat da eine Rede gehalten, also man mag von Kohl halten, was man will, aber das war, ich glaube, ein sehr schönes Bild auch der Wiedervereinigung. Und jetzt 30 Jahre danach ist die Antwort aus von den Abgeordneten aus diesem Haus, wir wollen da eigentlich keine Menschen sehen und keine Bürger. Und ich kann verstehen, dass einen das ankotzt, wenn man da die Kaiserflagge sieht, die Reichsflagge. Aber die Antwort kann wirklich nicht sein, wenn unter anderem ja schon seit einer Weile in dieser Gesellschaft also zunehmende Spaltung ist, dass sich Politiker dazu entschließen, einfach Bürgerinnen und Bürger auszusperren. Ja? Einige davon kannst du einfach nicht überzeugen, die sind klar rechtsradikal, aber dann muss die Antwort an Demotagen sein, ja, mit Polizei entsprechend abzusperren und nicht grundsätzlich da keine Demonstrationen zuzulassen, weil das betrifft dann übrigens alle. Das betrifft ja, das auch Fridays for Future.
Das ist halt so eine Sanktion, wie jemand baut in der Klasse Scheiße und jetzt müssen alle erstmal eine Hausarbeit abgeben oder sowas.
Ja,
also strafen erstmal kollektiv erstmal alle, dann ist es irgendwie ja auch wieder gerecht.
Ja, was ich auch gelesen habe, ist, dass das mit der Bannmeile vor allem deswegen notwendig war, weil in Bonn bei Demonstrationen die Abgeordneten keinen Zugang mehr zum Parlamentsgebäude hatten und dann bei Abstimmungen nicht teilnehmen konnten. Das ist ja heutzutage überhaupt nicht mehr gegeben. Also du kannst ja trotzdem als Abgeordneter über verschiedene Wege in den Plenarsaal kommen. Das heißt, du könntest theoretisch diese Bannmeile generell streichen, auch an Sitzungstagen. Ich fände es demokratisch richtiger. Natürlich kann man drüber streiten und ich bin mir ziemlich sicher, dass andere mir widersprechen werden. Aber ich fände es einen demokratischen Prozess, zu sagen, gut, wir heben die Bannmeile auf und Leute können auch an Sitzungstagen da streiken. Weil ich finde es durchaus demokratisch angebracht, dass Demonstranten ihren Unmut unter anderem zu verschiedenen Themen den Abgeordneten auch an Sitzungstagen kundtun können, auch in der Nähe des Parlaments, damit sie sie hören. Weil sonst sie öfters mal nicht in Kontakt, sondern nur mit Lobbyisten. Und das finde ich nicht gut.
Ich finde es tatsächlich eher als Symbol extrem gefährlich, was wir da gerade machen. Also, dass wir jetzt anfangen, unser Parlament einzuigeln aus Angst vor Angriffen von rechts. Es ist natürlich erstmal verständlich. Ich verstehe auch da jetzt erstmal jeden Politiker oder jede Politikerin, die sagen, wir müssen jetzt da irgendwas machen. Aber die
Entscheidungskompetenz hilft jetzt aber überhaupt nicht.
Ganz genau, das ist jetzt komplett das Falsche. Ich meine, wir wollen uns auch noch mal kurz erinnern, ne? Diese Regierung, installiert ist jetzt schon wieder, ich habe sehr viel Verschwörungsscheiß gelesen in den letzten Wochen, merkt man, glaube ich.
Wenn du kurz mal aus der Berliner Verschwörungsblase raus musst, sag Bescheid, dann kommst du aufs Dorf, atmest tief durch.
Dann kann ich mich mit irgendwelchen Pegida-Heinis rumärgern.
Hier gibt es keine Pegida-Heinis, deswegen bin ich ja so normal.
Jetzt hast du mich komplett aus dem Konzept gebracht.
Aktionismus.
Genau, also dieser Aktionismus ist halt gefährlich, weil diese Regierung hat jetzt echt nicht viele Fans, ne? Also das ist eine GroKo, wo wir eigentlich denken, das müsste halt eine riesen fette Mehrheit sein. Nee, die hat gerade mal, ich glaube, 53 oder 56 Prozent. Na, das ist jetzt keine Regierung, die mit großem Vertrauen jetzt ausgestattet ist, die total mit dem Rücken an der Wand steht. So, bei der CDU sieht es gerade wieder ein bisschen geil aus. SPD ist komplett am Abkacken. Aber wir wollen ja auch nicht vergessen, dass es bei der CDU noch vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr auch noch richtig scheiße aussah, wo halt überhaupt nicht klar war, wohin das jetzt geht. Und jetzt Corona jetzt gerade mal so ein gewisses Puffer wieder geschaffen hat, dass man jetzt zumindest entspannt wieder das Gefühl hat, okay, wir sind schon auch irgendwie wieder wer. Aber das ist demokratiemäßig ein ganz, ganz schlechtes Zeichen. Generell, wenn man das Parlament absperrt, also sagt so, hier, da darf jetzt einfach nichts mehr passieren, da wollen wir jetzt irgendwie unsere Ruhe haben, da soll kein Stress sein. Allein schon, weil es ja genau dann die Erzählweise dieser Corona-Leugner bestätigen wird. Seht ihr mal, die sind gegen uns, die igeln sich hier ein. Und das wäre jetzt so meine nächste Verschwörungstheorie, der ich zum Beispiel auch dann anhänge. Ich glaube auch weiterhin, dass es Kräfte in diesem Staat gibt, die ganz klar recht sind. Und ich sehe diese Kräfte eben ganz besonders in den Polizeiapparaten. Und ich sehe diese Kräfte weiterhin auch in den Geheimdiensten und ich sehe sie im Militär. Ich glaube jetzt nicht, dass die jetzt da einen Staatsstreich planen. Aber es wundert mich dann schon sehr, wenn dieses Reichsbürger-Protest-Camp, was die da angemeldet haben, was komplett an der Innenbehörde in Berlin-Mitte vorbeigegangen ist, weil das einfach direkt im Innenministerium entschieden wurde und gesagt wurde, ja, die können natürlich hier gerne 2 Wochen campen. So, das hat man jetzt dann doch jetzt mal gelassen, als klar war, ey, die sind hier gerade die Reichstagstreppen hochgerannt, das geht jetzt nicht mehr. Aber
so, das war schon vorher so. Also das ging ja dann schon, also das lief parallel, das ging schon vor das Bundesverfassungsgericht und die haben gesagt, also nee, ihr könnt hier nicht wochenlang campen vor dem Bundestag.
Ja, ich weiß, es ist inzwischen einkassiert worden, ne? Aber wie lange hat denn das gedauert? Erst nachdem dann darauf aufmerksam gemacht haben.
Also ich finde, für den deutschen Rechtsapparat ging das ziemlich schnell. Also du musst ja auch erstmal durch die Instanzen gehen. Und dafür, dass das alles sehr spontan war, ist das sehr schnell durch die Instanzen bis hoch zum Bundesverfassungsgericht gegangen.
Also spontan war dann der Widerstand dagegen. Der war spontan, aber diese Anmeldung, die war schon lange geplant, die war angekündigt.
Ja, das kommt halt davon, wenn du dir das vor Ort nicht anguckst. Also in die Anmeldung werden sie irgendwas reingeschrieben haben und du weißt halt nicht, was da vor Ort ist. Und manche Sachbearbeiter gehen einfach nicht hin. So. Und setzen sich damit nicht auseinander. Also man muss nicht bei jedem Scheiß irgendeine Verschwörung oder einen rechtsradikalen Sachbearbeiter bei der Polizei erwarten, sondern einfach nur einen faulen Sachbearbeiter oder einen nicht informierten Sachbearbeiter. Das ist menschlich. Und das ist natürlich blöd, aber durchaus nachvollziehbar.
Ich glaube aber schon, also es gibt ja noch genug andere Beispiele, die einen da zumindest doch sehr hellhörig werden lassen. Allein schon, wenn ich jetzt an NSU 2.0 denke. Natürlich gibt es rechtsradikale Strukturen innerhalb der Polizei und der Bundeswehr. Und es wird darüber nicht geredet oder es wird dann schon drüber geredet, aber halt eben nicht von den Mächtigen, die das dann sofort wieder einkassieren, das Thema. Also ich verstehe total
viel Unmut. Wenn man einen Innensenator oder einen Justizsenator in Berlin hat, der meint, Denunziantentum bei den Beamten ist wünschenswert, dann muss man sich auch nicht wundern, wenn die Beamten dicht machen, um ehrlich zu sein.
Ja, worauf ich eigentlich hinaus will, ist noch ein ganz anderer Punkt. Wir haben keine linke Opposition So, die einzigen, die gerade richtig Opposition machen und sagen, dieses Land, diesen Staat, so wie er jetzt gerade geführt wird, den lehnen wir ab, das sind aktuell nur die Rechten. So, Fridays for Future hat sich jetzt auch schon wieder so eingelullt und hat sich da mit Merkel ein bisschen arrangiert und coole Pressefotos gemacht. Und
Fridays for Future würde sagen, das ist Luisa und...
Ein grauenvolles, ja, Neubauer hat ein grauenvoll beschissenes Interview danach der Tagesschau gegeben, wo ich echt dachte, ich werde nicht mehr. Wie kann das denn passieren, dass die nach 2 Jahren genau diesen scheiß Medienrummel mitmacht und den irgendwelche langweiligen Halbsitze da präsentiert und damit.
Naja, weil sie nur noch gemanagt wird.
Ja, ne, oder jetzt wahrscheinlich schon selbst irgendwie managed. Also
sie ist ja nicht so, als ob sie das nicht vorher schon so gemacht hat. Hier, du hast eine Presseanfrage, hier ist mein Pressesprecher. Das hat sie ja schon vor einem Jahr so
gemacht. Naja, die war da schon immer, also sympathisch war die mir eh noch nie, ne? Aber dieses Gefühl, dass letztendlich selbst die Linke, selbst wenn sie sich da mal, sag mal, anti gegenüber dem Staat äußert, man immer das Gefühl hat, aber eigentlich finde ich schon alles super. Das sehen wir schon bei den Grünen, die natürlich auch eine ganz starke linke Bewegung noch haben, aber sich inzwischen halt auch schon wieder so staatstreu dann geben, dass klar ist, so wirklich große Reformen wird es dann da auch nicht geben. Da wird vielleicht alles so ein Ticken grüner angemalt und wir haben ja vielleicht irgendwie doch mal so ein Tempolimit oder sowas, das kann ich mir dann schon vorstellen. Aber das sind halt dann alles extrem lange Prozesse, die erstmal ewig dauern werden. Und genau dieses Unbehagen, dieses Gefühl von, wir haben eigentlich keine Kontrolle mehr, wohin es jetzt geht, das schlägt sich jetzt dort nieder. Also das sehen wir jetzt auf den Straßen, dass dann eben auch eigentlich eher Menschen, warte kurz, dass ich halt dann Leute, die ich jetzt eigentlich eher tendenziell dem linken Spektrum zuordnen würde, dort halt dann präsentieren, weil sie erstens dafür vielleicht ein bisschen zu ungebildet sind, das einfach nicht sehen, was für eine Gefahr sie dort auslösen. Und eben das Gefühl haben, naja, ansonsten verändert sich ja nichts. Man muss sich jetzt einfach mal hier hin, weil von den ganzen anderen Demos, da passiert ja dann letztendlich dann doch nichts.
Ja, wo sie auch recht haben. Die Sache ist, die Linke an sich ist ja jetzt ihren Vorsitzenden und ihre Vorsitzende los. Es werden einige Abgeordnete der zweiten Reihe, die sehr, sehr gut Arbeit machen im Bundestag, jetzt nicht mehr antreten. Also wo die Reise hingeht, weiß man nicht so genau. Auf alle Fälle ist das Bestreben unter anderem von Herrn Bartsch regierungsfähig. Mit der SPD am liebsten. Und dafür werden sie unter anderem solche Sachen wie ihren Umgang mit der NATO, also dem man nicht zwangsweise zustimmen muss, aber sie werden ihn halt überarbeiten, auch was die Auslandseinsätze angeht. Und dann muss man sich schon fragen, was hatten die Linke dann überhaupt noch für Argumente für bestimmte Wählerschaften, um diese Partei zu wählen oder ihr treu zu bleiben. Weil dieses, wir sind auf alle Fälle gegen Militäreinsätze, ist dann in einer Koalition mit der SPD gar nicht mehr möglich.
Ja, aber auch, also jetzt auch das, ne, die Linke hat sich jetzt ja, die wird sich jetzt wahrscheinlich erstmal richtig schön selbst zerfleddern, denn ja, auch wenn jetzt Bartsch jetzt NATO ist jetzt erst immer so das Thema und es gibt andere Sachen, also jetzt, ich glaube, gestern gab es erst dann auch so ein internes Papier von den Linken, was geleakt wurde, wo Hunko, glaube ich, auch einen großen Beitrag dazu hatte, die direkt ganz klar gesagt haben, auf jeden Fall dann halt dann nur mit NATO-Austritt und von deutschem Bund darf nie wieder ein Krieg ausgehen, ne? Also diese harte antideutsche Variante, die dann da gefahren wird. Na, wo ich auch glaube, muss man erstmal nochmal ausdiskutieren, aber was die Linke wirklich überhaupt nicht kann, ist sich mal untereinander absprechen und irgendwie mal einig werden, wohin wollen wir jetzt eigentlich. Stattdessen wird halt dann wieder nur gegeneinander getreten und gestoßen. Also alle
Parteien.
Ich bin
sehr gespannt auf den Parteitag.
Ich auch. Ich glaube, also ich habe ja noch so ein bisschen Hoffnung, dass es vielleicht wirklich sowas gibt, dann wie so eine neue Linke, die sich dort findet und halt wirklich coole, fitte Kandidaten aufstellen, die was ganz anderes verkörpern als alle anderen linken Kandidaten. Da habe ich schon auch Hoffnung drauf, dass das dann sowas auslösen kann. Oder die stellen halt dann wieder irgendeinen Langweiler auf oder was auch immer. Oder stellen jemanden auf, der endlich cool ist und der wird dann seiner eigenen Partei erstmal dann runtergemacht. Also die Linke hat einfach ein richtig, richtig dickes Problem gerade und das ganze Potenzial wird jetzt abgeschöpft. Also bei diesen Demos werden auch dann Sachen geäußert, die sind jetzt nicht rechts, würde ich sagen. Na, da geht es dann auch um mehr Bürgerbeteiligung. Wir wollen eine Vollversammlung, wir wollen eine Bürgerversammlung, wir wollen, keine Ahnung, wir kritisieren, dass auch Come-Ex ist dann dort Thema, ne? Also, super.
Wir reden heute nicht über Olaf, aber da kam gerade heute spontan wieder eine Nachricht raus, dass er das Parlament belogen hat, im Großen und Ganzen.
Ja, was für ein integrer Kerl.
Ja.
Na, also das geiler ist so Kandidat. Das ist wirklich so ein Problem, vor dem wir gerade echt stehen. Und ich habe ehrlich gesagt, ich habe überhaupt keinen Bock auf dieses nächste Jahr mit Wahlkampf, wo ich genau weiß, es wird super langweilig und es wird wahrscheinlich um nichts wirklich gehen. So, die Grünen werden sich irgendwie an den CDU wie ranwagen. Scholz wird dann irgendwie so ein krummes, albernes Feuerwerk noch veranstalten. Und da sehe ich halt eben wirklich Gefahr. Das, was dort gerade passiert, ist von rechts richtig gut ausnutzbar. Also diese ganze
Politik
der
letzten halben
Jahres.
Wenn du die einzige Partei ist, die auf Anti machen kann, die als Protestpartei zielen kann, weil alle anderen wollen irgendwie in die Regierung, in irgendeiner Koalition, dann ist natürlich für eine rechte Partei oder so eine Widerstandsbewegungspartei oder was auch immer, ich muss nicht unbedingt die AfD sein, aber vielleicht eine neue Partei, ja, Tür und Tor geöffnet tatsächlich.
Wir dürfen auch immer nicht vergessen, ne, gefährlich sind die Nazis erst dann geworden, als sie auf einmal angefangen haben, Leute aus dem linken Spektrum für sich zu gewinnen. Mhm. Also als dann die große Weltwirtschaftskrise kam, die Leute, die arbeitslos geworden sind, früher eigentlich eher SPD oder KPD gewählt haben, vollkommen verloren sind, man sich ein paar Jahre angeguckt, genau, alte Gewerkschafter, die sich dann jahrelang angeguckt haben, wie die Regierung es einfach nicht geschissen kriegt, sich gegenseitig Intrigen und Fallen baut, also nur noch um so Hickhack ging und gar nicht mehr um wirklich grundlegende Reformen. Da muss man auch alles, ist jetzt alles sehr zusammengefasst, weil die hatten auch echt einen riesen Scheiß Versailler Vertrag dann an der Backe, der einfach wirklich erstmal so nicht zu lösen war.
Geschichte ist und kompliziert.
Dann, Geschichte ist hochkompliziert, aber dann kam halt der Punkt, dass auf einmal halt dann so Linke die AfD gewählt haben.
Freundschaftsversprecher. Yes,
schöner Freundschaftsversprecher. Aber dann wurde es auf einmal halt dann wurde es wirklich gefährlich, als ich so ein Spektrum, was eigentlich tendenziell links stand, dachte, ach, diese neuen Rechten dort, die mal wollen ja echt alles ganz anders machen.
Das sind ja die alten Rechten.
Fürs Volk.
Du bringst hier die ganzen Begriffe durcheinander, Paul.
Ja, aber das ist genau das Gefährliche damals gewesen. Auf einmal hat sich diese Links-Rechts-Schiene komplett verschoben.
Ja, die haben sich ja nicht ohne Grund NSDAP genannt, Nationalsozial, der Partei Deutschlands, der Arbeiterschaft oder was auch immer.
Und das ist eine Gefahr, die immer noch über uns schwebt, dass die AfD sich als Sozialpartei mal etabliert und wirklich mal sagt, Hartz IV ist ja total scheiße, wir wollen jetzt das und das, wir wollen jetzt ein Grundeinkommen, aber nur für Deutsche. Und da fürchte ich tatsächlich,
Kurs,
werden viele, viele mitmachen. Genau, das ist dieser linke Kurs in der AfD.
Nationalsozial.
Ja.
Ich würde es immer als nationalsozial bezeichnen, damit man genau weiß, was es ist.
Ja, ich glaube, Volker Pispers hat irgendwann mal die AfD als Nationalkapitalisten genannt. Ne? So eine Mischung aus FDP und NPD. Und das sind sie bis heute geblieben. Mhm. Außer sie sagen jetzt wirklich mal, wir machen jetzt hier einen auf linke Volkspartei. Und das kann wirklich passieren. Und da habe ich wirklich Sorge vor. Weil dann wäre das alles abzuschöpfen, dieses Corona-Leugner-Potenzial, was da gerade auf die Straßen geht. Und es werden auch nicht weniger werden in den nächsten Monaten. Das sehe ich echt nicht kommen, gar nicht.
Eine Sozialwissenschaftlerin von der TU Berlin hat sich das am Wochenende ja mal angeguckt. Und sie kam zu dem Schluss, dass das wieder verschwinden wird, weil es an einem einheitlichen Ziel fehlt, auf das diese Bewegung hinarbeiten könnte, beziehungsweise unter dem sie sich vereinen könnte. Also so ein, ist alles sehr halt unkonkret, alles sehr verschwommen und so richtig miteinander wollen sie halt nicht wirklich. Und die Abschaffung des Merkel-Regimes ist jetzt für alle Teilnehmer nicht zwangsweise ein Ziel, weil Angela Merkel ist nach der nächsten Wahl auf alle Fälle weg. Freiwillig. Also ein einheitliches Ziel wird es nicht geben. Und deswegen würde ich mich schon dieser Meinung anschließen, dass das mit der Zeit halt auslaufen wird, genau wie die Pegida-Demos.
Ja, aber wie lange hat denn das gedauert, bis die ausgelaufen waren? Das hat ja schon ein paar Jahre gebraucht, ne?
Ja, solche Sachen dauern Zeit, Paul. Die gehen nicht von heute auf morgen.
Ja, aber also ich.
Aber wenn man solche so reagiert, wie zum Beispiel unsere Politiker in Berlin, die meinen, also wir müssen jetzt hier den Burggraben buddeln, dann dauert das länger.
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe jetzt nicht die Angst, dass diese Bewegung jetzt in den nächsten paar Monaten hier die Leitung übernimmt und dann wie irgendwie man so einen Beiweg als Kanzler haben. Natürlich nicht. Aber wovor ich eben Angst habe, dass sich tatsächlich da so eine Art von Mehrheit irgendwann auftut, die dort abgefangen und abgefischt werden kann. Widerstand 2021 hat es ja schon versucht, ist kläglich gescheitert mit ihrem Plan und haben es von der ersten Minute verschissen und haben damit mit Mitgliederzahlen betrogen. All die Sachen gemacht, die ich gewöhnlich an den Faschisten vorwerfe. Aber eben nicht auszuschließen ist, dass es dann doch mal eine Umgründung gibt. Und vor allem sehe ich eben bei diesen Demos das große Problem, dass, wie gesagt, dort ja dann ganz klar rechtsradikales Gedankengut in so eine bürgerliche Mitte auf einmal rüberschwappt und die anderen Parteien das dann nachmachen werden. Also dass die CDU dann irgendwann sagt, naja, dann machen wir jetzt auch mal ein bisschen so, es bringt offensichtlich Wählerstimmen. Und die FDP ist da zum Beispiel schon voll am Start. So, das sehen wir jetzt schon.
Ja,
die würden das sofort, die fangen, die AfD, FDP werden das auf jeden Fall abfangen. Werden es auf jeden Fall versuchen. CDU, weiß ich nicht, mal gucken. So, vielleicht denken die sich auch dann, sollen die halt AfD wählen, die wollen wir eh nicht. Aber wir
also
auch
es ist nicht so, als ob die Parteien das nicht schon versucht haben. Unter anderem Söder ist ja damit krachend gescheitert und hat daraus gelernt und hat den Kurs gewechselt, muss man ja so sagen. Also einige Politiker haben daraus schon gelernt. Also aus der AfD einige
lernen es gerade.
Ja.
Hoffentlich.
Gut. Also dann zum Abschluss halt dieser Folge noch den letzten Clip zu den Folgen der Corona-Demo. Und da geht es dann tatsächlich um den Burggraben, der um den Bundestag gezogen werden soll.
Nach den Ausschreitungen vor dem Reichstag bei den Anti-Corona-Demonstrationen will die Politik Konsequenzen ziehen. Der Ältestenrat soll noch in dieser Woche über die Sicherheit des Parlaments beraten. Die Polizei leitete Ermittlungen wegen des Verdachts auf Landfriedensbruch ein. Hunderte Demonstranten waren am Samstag mit Reichsflaggen auf die Treppe des Gebäudes gestürmt.
Gläsern ist die Kuppel über dem Reichstagsgebäude ein Symbol, eine bewusste Botschaft. Was hier im Bundestag passiert, ist transparent. Zugang soll der Bürger haben. Und das muss so bleiben, beeilt sich die Politik heute zu betonen. Der Bundestag dürfe keine Festung sein. Aber war er am Samstagabend genug geschützt, als radikale Demonstranten die Absperrungen durchbrechen und auf die Treppe des Reichstags stürmen? Auch mit der schwarz-weiß-roten Reichsflagge, ein Symbol von Rechtsextremisten und radikalen Reichsbürgern. Auf das Entsetzen folgt die Aufarbeitung.
Das sind beschämende Bilder. Klar ist, dass der Deutsche Bundestag durch die Polizei Berlin geschützt wurde und zu keinem Zeitpunkt ungeschützt war.
Bilder von einer Antifa-Gruppe auf Twitter geteilt. Kurz sieht es so aus, als schützten lediglich drei Polizisten das Gebäude, ehe Verstärkung anrückt. Und das sind die Beamten. Der Bundespräsident hat sie eingeladen, lobt ihren Mut stellvertretend auch für alle 3000 Polizisten, die am Samstag den Demodienst verrichteten. Unerträglich, verabscheuungswürdig nennt Steinmeier die Bilder von der Reichskriegsflagge auf den Stufen des Reichstages und...
Wer auf den Straßen den Schulterschluss mit Rechtsextremisten sucht, aber auch wer nur gleichgültig neben Neonazis, Fremdenfeinden und Antisemiten herläuft... Wer sich nicht eindeutig und aktiv abgrenzt, macht sich mit ihnen gemein.
Das Sicherheitskonzept überdenken will auch der Bundestag, wenn der Ältestenrat am Donnerstag zusammenkommt. Grundsätzlich gilt um den Sitz des Bundestags eine befriedete Zone, eine Art Bannmeile und ein Demonstrationsverbot, das an sitzungsfreien Tagen aber außer Kraft gesetzt werden kann. Erste Stimmen kommen aus der Union und von den Grünen, die eine Verschärfung der Bannmeilenregelung wollen.
So etwas muss man meines Erachtens im Bannmeilengesetz entsprechend regeln. Und aus meiner Sicht ist es nicht notwendig, dass unmittelbar am Reichstags- und vor dem Reichstagsgebäude demonstriert wird.
Allen ist klar, die Bilder vom Wochenende dürfen sich nicht wiederholen. Und die Verfassungsorgane müssen geschützt sein. Aber vielen ist auch klar, die Transparenz, die Nähe zu den Entscheidern, die Chance, den Politikern buchstäblich auch auf die Finger zu schauen, das alles ist elementar für die Demokratie.
Ja, guter Kommentar zum Ende, würde ich sagen.
Ja, schön eingeordnet. Ich hätte mir gewünscht, dass sie da vielleicht nochmal nach und auch O-Tönen gesucht hat von Leuten, die das auch so sehen.
Mhm. Ja, die Sache ist, mich erschreckt ja, dass die Grünen der CDU da recht geben.
Mhm.
Also, das ist doch...
Ja, aber es ist, also man hat echt das Gefühl, so jedes Statement, was abgegeben wird, wird nur noch nach, bringt es potenziell irgendwie jetzt schnellen Erfolg ausgelegt und eben gar nicht mehr, was wäre jetzt eigentlich richtig, was wäre jetzt so vernünftig, was wäre jetzt so eine vernünftige
Herangehensweise.
Eine Ebene, auf der man jetzt diesen Problem auseinandersetzen kann. Das ist halt nur noch so Reaktionismus-Scheiß.
Ja, es ist nur noch Aktionismus, schnell reagieren, damit der Twitter-Shitstorm jemand anders trifft und nicht einen selber, ja?
Es ist noch nicht mal aktionistisch, es ist wirklich reaktionistisch. Also das ist ein demokratischer Rückschritt, wenn man dort eine Bannmeile zieht. Ja, das hatten wir
Aktionismus
mal überwunden, das
ist meistens demokratischer Reaktionismus. Weil du auf eine Situation nicht zwangsweise durchdacht reagierst, sondern nur irgendwas forderst, was nicht zwangsweise gut ist für die Demokratie an sich. Also auf längere Sicht. Vielleicht im ersten Moment ist das gut, weil in Zukunft gibt es dann halt keine Reichsflaggen mehr auf den Stufen des Bundestages, was an sich ja gut ist. Aber so die längere Sicht ist dann schon demokratieschädlich, weil die Leute dann sagen, ach, die Politiker, die wollen uns nicht hören. Ja, die bauen lieber einen Zaun um unser Parlament, weil das wird ja auch vergessen, das Parlament gehört nicht den Politikern, die drin sitzen, sondern den Bürgerinnen und Bürgern des ganzen Landes, ja. Und nicht nur den Bürgerinnen und Bürgern, die wählen dürfen, sondern wirklich allen, die hier leben.
Kennst du das Statement von Kubicki dazu?
Von wem?
Von Kubicki, Wolfgang Kubicki, der hat auch den Aha-Graben nochmal vorgestellt. Nee. Weißt du, warum es Aha-Graben heißt?
Nee.
Weil die Leute dann, also du kannst keinen Zaun bauen, weil das würde das Denkmalschutzamt sofort einkassieren, weil das würde ja die Sicht dann auf dieses historische Gebäude dann verändern.
Aha.
Deswegen müsste man einen Graben bauen und der heißt deswegen Aha-Graben, weil man ihn erst dann sieht, wenn man direkt davor steht, nach dem Motto, aha, hier ist ja ein Zaun. Und ich dachte erst, also ich hatte das irgendwo gelesen, dachte so, das ist Postillon und sowas, keine Ahnung. Und ich dachte, das ist ernst gemeint. Also die wollen jetzt dann wirklich einen Graben ziehen, weil ein Zaun geht halt nicht. Das würde ja dann das Bild verändern. So, das ist doch, was ist das für ein Scheiß? Also sorry, da brauche ich
nicht nur Bannmeile, sondern auch Graben. Aber dann bitte mit Zugbrücke.
Also es ist auch wirklich aus, also der Graben nochmal, also als Wort, der auch nochmal so eine fürchterliche Bedeutung hat, gerade eben dieser Graben innerhalb der Gesellschaft. Das ist hochgefährlich, was dort passiert. Und ich bin ernsthaft entsetzt darüber, dass es dann auch keinen, also auch gerade so in der CDU, wo ich auch noch weiß, da gibt es noch so viele so alte Humanisten, die da mit so einem doch sehr positiv dem Menschen zugewandten Weltbild dann rumlaufen. Also was ich denn da, also Thomas de Maizière zum Beispiel zähle ich da tatsächlich rein, auch wenn er Innenminister war, der wirklich einfach ein angenehmer Mensch ist, oder auch Ruprecht Polenz, ne, dass da einfach nicht mal so ein Zeigefinger nochmal kommt, Leute, passt jetzt hier höllisch auf, was ihr hier tut. Das kann ganz, ganz schnell nach hinten losgehen.
Aber vielleicht gibt's die, wir kriegen es bloß nicht mit. Jedenfalls waren sie nicht in der Tagesschau oder in den Tagesthemen, um ehrlich zu sein.
Aber so ein O-Ton kommt natürlich da nicht so cool, als ja, wir müssen jetzt hier die wehrhafte Demokratie verteidigen. Und ich glaube, da sind ja auch ganz viele Hauptstadtjournalisten.
Ja, aber die wehrhafte Demokratie zeigt sich vor allem daher, dass sie offen ist, dass das Parlament vor allem offen ist und dass sie trotzdem in der Lage ist, sich zu wehren. Ja? Also wenn du einen Graben ziehen musst, um Menschen fernzuhalten, die du jetzt als nicht sonderlich demokratisch siehst oder dir einen Angriff auf die freiheitlich-demokratische Grundordnung darstellen, dann würde ich schon mal sagen, also sonderlich wehrhaft scheint mir die Demokratie dann aber nicht zu sein, wenn ihr einen Graben buddeln müsst. Dann mache ich mir mehr Sorgen, als wenn der Graben nicht da ist, um ehrlich zu sein. Und die Demokratie ist wehrhaft. Es gibt Möglichkeiten, solche Demos zu verbieten. Es gibt die Möglichkeit, diese Fahne zu verbieten, ja? Musst du nur machen.
Na, es gibt auch sehr, da bin ich auch nicht am Start.
Ja,
bei der Flagge verbieten wäre ich echt raus. Das ist hochgefährlich.
Also theoretisch gibt es die Möglichkeit. Ich sage nur, es gibt viele, viele andere Sachen, die du machen könntest, anstatt einen Graben, um das Parlament zu buddeln.
Das Einfachste, was man machen kann, ist einen Polizeieinsatz vernünftig auszuhalten.
Ja.
Wo dann klar ist, das passiert einfach nicht.
Also das sollte ja wohl klar sein, dass es viel intelligenter ist, einfach mal ein paar mehr Polizisten vor das Gebäude zu stellen, wenn du in Zukunft erwartest, dass die Leute da hinstürmen.
Ja, na und vielleicht gleich nochmal zu sagen, okay, wir haben jetzt hier irgendwie 300 Nazis, die halten sich nicht an die Abstandsbestimmung, die halten sich an den Mundschutz, was ja inzwischen jetzt eingeführt worden ist als Pflicht. Also ganz ehrlich, ich habe da echt keinen Stress mit, wenn die Polizei das dann mal räumt. Also ich meine, bei Linken, die Linken müssen das ständig über sich ergehen lassen, dass ihre Veranstaltungen abgesagt werden, die Polizei das dann räumt, dann natürlich dann auch ruppig dann dazu geht und Pfefferspray einsetzt, Knüppel rausholt und das ganze Programm. So, wo ich auch immer frage, okay, gut, in dieser so Polizeisituation, keine Ahnung, wie ich mich jetzt da entschieden hätte. Ist da wirklich so viel Gefahr, dass jetzt klar ist, wir müssen jetzt die Veranstaltung beenden, machen wir es da nicht noch schlimmer. So G20. G20 hat sich die Polizei von der ersten Minute an wie ein Arschloch verhalten. Die haben dieses Protestcamp da abgeräumt, obwohl das genehmigt war. Die haben dagegen, das war ein Rechtsbruch, der dort begangen wurde. Dazu gab es halt dann unglaublich aggressives Verhalten. Ich weiß, diese waren auch dann überarbeitet und waren seit 20 Stunden im Einsatz und da ist natürlich dann die Gemütslage einfach nochmal eine andere. Aber warum passiert denn sowas dann eigentlich dann lieber bei den rechten Demos? Warum sagt man sich da nicht, okay, wir provozieren jetzt hier mal hässliche Bilder und knüppeln die jetzt mal weg? Ganz ernsthaft, die Leute, die da vor dem Reichstag standen, das sind, also wären die an der Macht, dann hätten wir nochmal eine ganz andere
gegen
Polizei.
Gewalteinsatz, wenn es auch anders geht. Und um ehrlich zu sein, die Polizisten haben ja dann auch Pfefferspray und alles Mögliche eingesetzt. Ja,
ja, als die Kacke dann so richtig am Dampfen war.
Ja, was soll man denn machen, wenn man unterbesetzt ist?
Na, ganz, ganz dezidiert dann jetzt halt hier setzen wir jetzt hier mal so ein Zeichen.
Paul, was sollen denn eine Handvoll Polizisten machen, wenn 300 Leute da sind? Dafür haben sie die Situation erstaunlich gut in den Griff bekommen, um ehrlich zu sein.
Sie haben halt dann noch zwei Wasserwerfer dahin gefahren, die natürlich nicht eingesetzt. Die Wasserwerfer standen übrigens auch der linken Demo die ganze Zeit, darf man auch nicht vergessen. Ne? Also die Gefahrenlage war wieder ganz klar gesetzt von der Polizeieinsatzleitung. Und das muss man
kritisieren. Ja, aber dann kannst du dich ja bitteschön bei dem SPD-Innensenator beschweren, der ja der Meinung ist, er will solche Demonstrationen generell nicht haben, der offensichtlich aber auch auf die falschen Pferde setzt, wenn es um die Strategie bei diesen Einsätzen geht, ja? Also dafür ist der Innensenator auch verantwortlich. Das fragt ihn keiner nach.
Natürlich, ja doch, das wurde schon nachgefragt. Also da gibt es jetzt auch beim Tagesspiegel dann auch Berichte, dass die SPD sich jetzt ja eh gerade neu aufstellt und er ist dann wahrscheinlich erstmal nicht dabei. Also, aber das ist mir auch dann immer zu billig, weißt du? Er hat mir jetzt so ein schönes Bauernopfer gefunden. Ja, okay,
Nee,
natürlich hat er sich da
Paul,
falsch verhalten.
da gehe ich jetzt nicht mit, weil er ja sich hingestellt hat und sich als großer Demokrat hinstellen
Okay,
wollte und
ja.
sagen wollte, als Vorkämpfer gegen die Rechten, verbiete ich jetzt mal diese Demo und dann einen Polizeieinsatz als oberster Verantwortlicher zu haben. Er ist der Innensenator, er hat die oberste
Ja.
Verantwortung. Und dann geht das alles so schief und wir haben diese Bilder. Da suchen wir nicht irgendein Bauernopfer, sondern da suchen wir schon denjenigen, der erst politisch Kapital schlagen wollte und es dann versaut hat.
Ja, doch, da gebe ich dir den Punkt. Bauernopfer ist auf jeden Fall kein guter Begriff. Aber auch das wäre ja letztendlich dann eine Veränderung, die nicht an die wirklichen Ursachen geht, die auch dann sich nicht anguckt, was haben wir jetzt hier eigentlich was haben wir von unserer Gewichtungslage, von unserer Gefahrenlage eigentlich falsch gemacht. Also da wäre halt dann das Austauschen des Berliner Innensenators längst nicht so, hatte längst nicht so eine Strahlkraft, dass es wirklich jetzt etwas verändern würde, hätte man halt den nächsten Sozen da oben sitzen, der beim nächsten Einsatz das vielleicht ein bisschen besser macht. Können wir ja mal hoffen. Aber nochmal zu diesem Punkt, dieses Einbarrikadierens des Bundestages. Also wie gesagt, ich komme echt gut damit klar, wenn Reichsbürger vor so einem Parlament dann ihre Demo machen. Ich komme aber nicht damit klar, wenn die halt dann da unbedingt ins Parlament rein wollen. Und wenn das jetzt nur noch zu verhindern ist mit einem Graben und mit kompletter Bannmeile und dem Regierungsviertel, also dann machen wir genau alles falsch. Das ist komplett der falsche Weg. Und ich hoffe, dass das irgendwo in der Politik verfängt und es vielleicht auch mal eine Debatte gibt. Aber also CDU, SPD werden es natürlich durchwinken. Also die sind ja da und die Grünen werden wahrscheinlich noch mitmachen oder
Ja,
sowas.
wie gesagt, denkt dran, wir haben ja hier eine Demokratie und wir dürfen nichts verbieten, was irgendwie darauf beruht, dass wir die politischen Gesinnungen der Leute ablehnen, sondern wir müssen das allgemein machen, wegen Artikel 3 Grundgesetz, weil Gleiches wird gleich behandelt, Ungleiches wird ungleich behandelt. Das gilt dann für alle. Und ich finde das nicht gut, wenn einfach mal jegliche Form von Demonstrationen vom Bundestag weggebracht wird.
Ja.
Weil auch die Abgeordneten müssen sich zur Not mal anhören, was Bürgerinnen und Bürger zu sagen haben. Und die verschiedensten Anliegen werden da vorgetragen, unter anderem was Seenotrettung angeht, was Menschenrechte angeht, was sozialdemokratische Handlung, also was Sozialpolitik angeht. Also alles das, was mit Klimapolitik zusammenhängt, wurde auch schon öfters mal vom Kanzleramt zum Beispiel demonstriert. Das wäre dann alles nicht mehr möglich. Und ich frage mich, ob Leute das richtig finden, nur weil eine Handvoll Vollpfosten eine Handvoll Polizisten überwunden haben, die völlig überfordert waren, weil der Einsatz halt schlecht organisiert war und zu wenig Leute da waren.
Ja, ich weiß eigentlich gar nicht mehr, was man noch sagen soll. Ne? Es ist
Gar
halt
nichts
wirklich,
mehr.
also mich, also ich war, ich, also ich habe das, das hat echt so 3 Tage mir gearbeitet, so das zu verdauen, dass da so Nazis dann vor dem Reichstag, also zwar auf den Reichstagstreppen stehen.
Du weißt ja, sitzen
Und
schon
ich
welche
habe
drin.
das. Wie bitte? Ja, ich weiß, da sitzen schon genug drin. Da saßen auch immer, das ist ja das Problem, ne? Also die AfD
Ja.
ist ja jetzt auch nicht, das Neue ist ja auch nicht, dass die AfD jetzt da drin ist, sondern das ist jetzt halt, also das sind jetzt halt 9 Nazis, die haben da genug andere
Seit
Nazis schon davor gesessen.
1945 oder 1949, seitdem existiert ja die BRD, seit diesem Zeitpunkt sitzen da schon. So,
Ja,
da
immer,
saßen
da haben
sogar
immer
echte
Nazis
Nazis
drin
drin, ja.
gesessen.
Also nicht so Abklatsch-Nazis, sondern so richtige Nazis.
Also diese ungewaschenen, wie Lisa Eckert es sagen könnte.
Oh,
Die ich
jetzt
nicht
haben wir
leiden,
die auch
die ich
noch
nicht,
zitiert. Oh, wei, oh,
ja,
wei.
die ich, nee, die ich nicht leiden kann. Also das war ein Antizitat. Furchtbar. Das ist eine grauenvolle Kunst.
Ja, Kunst liegt ja im Auge des Betrachters.
Nö, ich kann das, glaube ich, das kann man schon quantifizieren bei ein paar Punkten. Das ist echt schlechte Kunst. Da steckt keine Provokation drin, das ist einfach nur einfach, also keine sinnvolle, keine intelligente Provokation, das ist einfach nur dumm. Und sie ist, glaube ich, auch echt ganz schön rechtsfürchtig. Also ansonsten könnte ich mir so ein paar Äußerungen nicht erklären.
Ja, ich kenne nur ihren Auftritt bei der Anstalt, wo sie den Tod gespielt hat. Das fand ich eigentlich gar nicht so schlecht.
Ach, sie war mal bei der Anstalt, ja?
Ja.
Krass, das müsste ich mir nochmal angucken. Ich mag auch diesen Stil. Ich stehe total auf diesen österreichischen Akzent. Ich finde auch diese Art, also natürlich wird die auch dann Gags da drin haben, die ich super fand. So, ich habe die auch schon mal gesehen. Aber diesen Spin, den es jetzt da gekriegt hat bei ihr, huiuiui, also den, und ich kann das auch niemandem verübeln, dass er das hochproblematisch findet, was die da sagt.
Gut, bevor wir uns da noch um Kopf und Kragen reden, Paul. Weil ich bin mir ziemlich sicher, für alles das, was ich zum Thema Weltkrieg gesagt habe, kriege ich auch noch auf den Deckel. Aber ist halt so, wenn
Ja.
man über Themen redet, auf die man nicht vorbereitet ist, Korrigiert ja, nein, also mich ruhig, alles kein Problem.
An alle Geschichtsfreaks, ich habe auch nur 2 Semester Geschichte studiert, ne? Also ich bin jetzt kein, da kann ich kein Pro, aber ich lese das halt dann einfach so nebenbei tatsächlich einfach total gern. Aber ja, klar, bin da auch also immer sehr, sehr hörig auf Verbesserungen oder Anmerkungen. Also auch zu diesem Text über die Reichskriegstage hatte ich dann noch 2 Anmerkungen gekriegt, wo halt Leute meinten, ah, warte mal, das ist ein bisschen zu einfach. Also das ist ja der normale Prozess. Also, ja, das ist daher normal. immer her damit.
Aber wenn man über Geschichte redet, wäre ich, glaube ich, auch lieber inhaltlich besser vorbereitet mit normalen Nachlesen und so. Mhm. Das Thema hat mich halt heute auf den falschen Fuß erwischt. Okidoki. Danke, Paul, dass du dir ja, so viel immer. Zeit genommen hast. Jetzt sind wir wieder bei fast 2 Stunden. Oh mein Gott, das tut mir so leid.
Ach, mir nicht.
Und heute ohne großen Rant, sondern ganz, ganz ruhig und gesetzt sozusagen. Das Thema hat sich schon gesetzt. Okay, Paul, ich hänge deine super Artikel unter anderem von deinem Blog und natürlich dem vom Volksverpetzer in die Shownotes. Flaggenkunde mit Paul, ganz, ganz wichtig. Wann kriegen wir denn das nächste Mal Ries Publica Podcast?
Ich sitze gerade noch an der Planung für die nächste Folge. Ich habe jetzt ja dieses Reportageformat und so ein Talkformat eingeführt. Und das Talkformat zieht sich jetzt halt auch gerade, weil ich da jetzt mit 4 Leuten gerade in Kontakt stehe, mit denen ich da sprechen will, über Anfänge im Journalismus, also auch im bezahlten Profi-Journalismus. Mhm. Gerade hat so dieses Thema schlechte Bezahlung, keine Bezahlung, komischer Umgang und so weiter. Und das braucht einfach viel Vorbesprechung, viel Planung, gerade weil wir uns ja echt da sicher sein müssen, was erzählen wir jetzt hier, was erzählen wir nicht, wie erzählen wir das, und vor allem müssen irgendwie 4 Menschen, die alle viel zu tun haben, irgendwie einen Termin finden, wo sie können. Das wird, glaube ich, auch nochmal ein
Punkt. Das ist schon bei 2 Leuten, wie wir ja wissen,
das ist schwierig. Genau, das kann schon bei 2 Leuten total schwierig werden. Bei 4 ist es dann halt total schwierig. Und gerade weil irgendwie auch jeder weiß, theoretisch, wenn du jetzt irgendwie einen Anruf kriegst und dann kannst du den Tag halt dann nicht, dann kannst du halt dann auch einfach nicht. Von daher zieht sich das gerade noch so ein bisschen. Ich hoffe aber, dass es im September zumindest, dass wir da zumindest die Aufnahme machen. Und Reportagen, ja, ich muss jetzt mal gucken, ey. Ich bin an der Reportageschule in Reutlingen jetzt in der nächsten Runde, also in der letzten Runde, wo ich total gerne hin möchte. Und das gucke ich mir Ende September mal an. Also ich bin echt gerade einfach, es passiert echt gerade viel, habe ich so das Gefühl. Und weil ich jetzt einfach gerade wieder auf so mit diesem Blog viel zu tun habe und auch meine Fotos mache, muss der Podcast einfach leider jetzt so ein bisschen schleifen. Und ich habe ehrlich gesagt ich hatte irgendwann so nach 2 Jahren echt so schon so Momente, wo ich dann Folgen hochgeladen habe und ich fand die eigentlich nicht gut. Ich dachte so, nee, die sind noch nicht fertig. Und war jetzt irgendwie halt nur, damit man was abgeliefert hat. Und es war auch für diese 2 Jahre super, so alle 2 Wochen was abzuliefern, auch wenn man vielleicht findet, es noch nicht so richtig super. Aber eigentlich will ich jetzt nur noch Folgen machen, wo ich finde, die sind echt jetzt geil. So, die sind perfekt und da kann ich jetzt nichts mehr dran machen. Und ich könnte sie nicht mehr besser machen. Und zum Beispiel jetzt bei der Fusion-Folge ist es zumindest jetzt schon sehr nah dran an diesem Ideal, was ich immer an mich selbst stelle.
Ja. Ich glaube, ich fange lieber nicht an mit solchen Reportage-Podcasts, die geschnitten sind und in dem Format, weil dann bringe ich gar nichts mehr raus.
Ja, das ist wirklich, also wie gesagt, ne, für diese Fusion-Folge habe ich halt, das waren halt eben 2 Wochen voll Arbeit, also richtig fette Arbeit. Und dann kommen halt 25 Minuten raus. Von daher bitte ich alle HörerInnen, die den Respublika-Podcast hören, um ein wenig Geduld und ein bisschen Verständnis. Aber ich würde jetzt eher mal sagen, ich bilde mich jetzt einfach so weit weiter, dass dann ab bald nur noch geile, krasse Podcasts von mir kommen und dann sind alle glücklich.
Ja, im Einmischen-Podcast müsst ihr mit längeren Gesprächen zu Rande kommen, wo nicht sonderlich viel geschnitten wird, außer heute. Ich werde ziemlich viel schnippeln müssen wegen dem Ems und allem Möglichen. Nichtsdestotrotz.
Schneidest deine Ems raus?
Heute ein paar. Ich habe ein paar Schnittmarken gesetzt.
Ah, okay.
Aber nicht alle. Also dazu wird es wahrscheinlich nicht kommen, weil ich am Wochenende doch sehr viel zu tun habe, was Vorbereitung von Gesprächen angeht. Und nächste Woche habe ich Urlaub, also von meinem echten Job. Und den will ich auch ein bisschen genießen.
Nee, das solltest du tun.
Ja, also ich bleibe bei dem Format. Dann kannst du dich auch länger auslassen. Wir können länger quatschen. Das ist doch auch sehr angenehm.
Gell?
Okay, dann danke, Paul. Hast du noch eine Botschaft an die Hörerinnen und Hörer?
Nazis raus.
Yay. Tschüss.
Ciao.
Zum Abschluss kann ich an dieser Stelle eigentlich nicht mehr viel sagen, außer ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen Start in den Montag, in die Woche. Wenn ihr irgendwas habt an Feedback oder Kommentaren zu dieser Folge, schreibt es unter die Folge auf der PolyG-Homepage oder schreibt mich an per Twitter, E-Mail geht auch. Oder schickt mir, wie gesagt, vorhin schon erwähnt, am besten einen Audiokommentar über WhatsApp oder wie auch immer. Und E-Mail, wie gesagt, geht auch. Wenn ihr den Podcast unterstützen wollt, wisst ihr, wie es geht. PayPal, Überweisung, Wunschliste oder ihr werdet Mitglied bei Steady, wie ihr wollt. Das ist aber ein werbefreier Podcast, das ist ein kostenloser Podcast. Das heißt, jede Unterstützung ist freiwillig. Ich freue mich natürlich, wenn ihr es macht, ist aber kein Muss. Und ja, dieser Podcast ist, wie gesagt, unabhängig und werbefrei. Insofern, eine Sache, die mich ganz besonders freut, ist, dass ich ja mittlerweile auch die Verlage anschreiben kann für Bücher, was die Kosten unglaublich vermindert hat, was diesen Podcast angeht. Denn so muss ich nicht mehr jedes Buch von den Autoren selber kaufen, sondern die Verlage stellen es tatsächlich zur Verfügung. Und hier an der Stelle ein kleiner Ausblick auf den nächsten Podcast, der ist nämlich mit Hedwig Richter über ihr aktuelles Buch Demokratie, eine deutsche Affäre vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Und ich erwarte einfach mal Großartiges. Hedwig ist gerade ausgezeichnet worden für ihr Buch und sie ist auch Professorin an der Bundeswehr-Universität in München. Also ich freue mich schon riesig. Heute, wenn ihr das hört, also Montag geht's los. Und dann in der nächsten Folge ist sie mit mir zu hören. Und ich denke mal, so ein Gespräch über Demokratie und wie stabil die Demokratie ist, wie resistent eigentlich, welche Entwicklungsstadien sie auch in Deutschland so mitgemacht hat und warum das gerade ein Indiz dafür ist, wie stabil unsere Demokratie in Deutschland ist und sein kann. So ein Gespräch tut, glaube ich, in der aktuellen Zeit besonders gut. Und sonst empfehlt den Podcast ruhig weiter, teilt ihn bei Twitter oder sonst wie es euch gefällt. Ihr könnt auch nette Rezensionen hinterlassen bei den Podcatcher eures Vertrauens oder bei iTunes, wie ihr möchtet. Hört auch oder schaut auch den Fernsehpodcast, den Alias-Podcast von Stefan Schulz. Da werde ich heute Abend wieder live dabei sein. Freue ich mich riesig drauf. Ich denke mal, die Corona-Demos werden da auch eine wichtige Rolle spielen. Wir werden sehen. Ich lasse mich jedenfalls überraschen und würde mich freuen, wenn ihr live dabei seid. Soweit ich weiß, wird das jetzt über YouTube live übertragen und nicht mehr über den Twitch-Kanal. Auf Wunsch der Zuschauerinnen und Zuschauer und Hörerinnen und Hörer. Sonst an der Stelle wünsche ich euch, wie gesagt, einen wunderschönen Montag. Wir hören uns. Bis bald.